Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 289. Und wir fragen uns, lieber Philipp, ja, was machen die Profis in dieser Folge? Und ich glaube, das könnte sehr spannend werden. Und ich selber lasse mich da immer überraschen.
Richtig.
Und du wirst uns bestimmt sagen, was uns noch erwartet heute.
Ja, also es ist super viel los, Marcel. Wir sprechen natürlich über den Börsengang der Woche. Und ich bin gespannt, wie deine Einschätzung dazu ist. Ich glaube, wir sind hier einer Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen zum Thema Horizonterweiterung in Osteuropa. Es gibt ein 10x der Woche. Ich bin selber investiert und ich bin auch gespannt, was du dann natürlich davon hältst. Dann geht es weiter mit Top und Flops. Wir haben noch die Veränderungen in unseren Depots. Es hat sich ja einiges getan. Wir sprechen dann darüber, was die Profis gemacht haben. Also Marcel, was du so gemacht hast.
Ja, schön wär's.
Und dann gibt es natürlich wie immer unsere Investment-Idee der Woche und die Top 10 der Beta-Liste. Und um es wegzunehmen, einen davon habe ich gekauft. Also bleibt auf jeden Fall dran. Marcel, was gibt's denn von dir gleich noch?
Ja, klar werde ich auf die Quartalszahlen eingehen, die noch reingetrudelt sind. Es gibt eine Übernahme, die spannenderweise von Blackstone getätigt wird. Und wir müssen über den Golden Dome sprechen, der die USA beschützen soll.
Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an.
Ja, kommen wir zu den Quartalszahlen, lieber Philipp. Ich muss dir zwei Highlights mitbringen, obwohl Bitte. Es eigentlich drei gab, aber ich gehe auf Palo Alto Networks als erstes ein und Philipp, du weißt, ich war schon mal kurz investiert, dann bin ich doch wieder raus und
ich
war
auch
nicht ganz so schlecht. Und ich bin nach wie vor so ein bisschen am Struggeln. Ich meine, die Quartalszahlen dieses Mal, ne, der abgelaufene Quartal war wirklich wieder hervorragend. Man muss sagen, man hat den Gewinn übertreffen können. Man konnte auch deutlich den Umsatz übertreffen. Ich meine, 15,7% bei der Größe ist auch nicht ganz schlecht. 2,3 Milliarden US-Dollar Umsatz blieben unterm Strich übrig. Und auch die wiederkehrenden Einnahmen im Thema Sicherheit der nächsten Generation stieg eben auch um 34%. Und Philipp, das sind gute Wachstumsraten, die in einer unsicheren Zeit natürlich immer etwas Positives haben. Die etwas haben, was so einen Rückenwind immer so auch rechtfertigt. Und die Buchungen stiegen auf sagenhafte 13,5 Milliarden Dollar. Der Ausblick war auch nicht schlecht. Der war richtig gut sogar für das Quartal, das jetzt kommt oder was gerade läuft. Hat man einen Umsatz von 2,5 Milliarden im Konsens, ist das auch liegend prognostiziert. Das heißt, da hat man jetzt gar nicht nach unten oder nach oben schrauben müssen. Der Gewinn je Aktie wurde aber erhöht. Und für das Geschäftsjahr insgesamt erwartet man 9,18 Milliarden Dollar. Und das ist im Mittel 14% Wachstum, finde ich auch nach wie vor sehr, sehr stark. Insbesondere, weil natürlich auch Cyber Security, wir sind bei CrowdStrike investiert, aber auch bei Cloudflare. Und da gibt es natürlich noch viele weitere, die einfach einen wichtigen Teil, natürlich auch einen Profit daraus machen, dass natürlich die Unsicherheit auch im Netz natürlich ein großes Thema ist. Und Palo Alto hat vor allen Dingen, und das sagt CEO natürlich auch im Call, neue Innovationen im Plattformmodell. Man hat ja die Abrechnung umgearbeitet, weshalb die ja letztes Jahr so ein bisschen schwierig war im Aktienkurs. Und jetzt gibt's ja, ich sag mal, ist das vorüber? Jetzt kann man wieder, ich sag mal, auf einen neuen Stand kommen. Und diese Next Generation Security, was alles KI natürlich getrieben ist, hat schon mittlerweile eben 5 Milliarden Dollar erreicht. Und dann gibt's noch eine kleine Übernahme eines tatsächlich KI-Unternehmens namens Protect AI für 700 Millionen Dollar. Und Philipp, ich bin hin und her gerissen. Aber wenn es jemand eine richtige Chance gibt und ich sehe es und ich finde es auch gerade, weil tatsächlich läuft sie immer so ein bisschen unterm Radar auf meiner Watchlist und ich ignoriere sie unterbewusst immer wieder mal. Und es ist eigentlich schade drum, weil ich glaube, dass sie langfristig richtig Spaß machen kann, weil sie eben auch das Thema KI spielen, die Sicherheit über KI. Und das ist natürlich, die machen nicht alle das Gleiche. Das muss man vielleicht immer wieder mal noch mit dazu sagen. Seine sagen, ja, CrowdStrike, habt ihr jetzt da schon, warum sollte er jetzt noch bei Palo Alto oder bei Sentinel One oder wie auch immer? Die sind nicht alle gleich im Geschäftsmodell. Die haben natürlich gewisse Unterschiede und haben einen riesen Markt zu bedienen. Und da wird nicht nur einer gewinnen, da wird einer vielleicht vorne liegen, sondern da gibt es auch noch mehrere. Und das sieht man eben auch an diesen Quartalszahlen.
Also ich bin total begeistert auch von dem Unternehmen, Marcel. Ich schaue mir gerade die fundamentalen Daten an. Ich ärgere mich auch, dass ich damals raus bin, das ist ein paar Jahre, glaube ich, sogar schon her, seitdem ich investiert war, aber die Aktie ist damals so schnell nach oben geschossen und ich denke mir dann immer, so viel Recht kann ich gar nicht haben, dass ich so eine unterbewertete Aktie finde. Was mir auffällt, ist, das Unternehmen ist eigentlich gar nicht mehr wirklich verschuldet. Langfristig, ja. Kurzfristige Verbindlichkeiten sind auch gedeckt, die Cashflows, die sprudeln. Der Goodwill steigt jetzt gerade ein bisschen an. Das sind die von dir besprochenen Übernahmen. Aber was hier wirklich auch steigt, ist die Cash-Position. Ja, also jetzt mal zum Vergleich. Wir hatten im Jahr 2021 1,8 Milliarden an Cash. Wir haben jetzt im letzten Report 2,4 Milliarden Dollar im Cash gehabt. Das ist richtig stark. Und das Einzige, was mir noch ein bisschen übel aufstößt, Marcel, das sind die Aktien. Die werden immer mehr. Also wir haben hier immer noch eine Verwässerung der Aktionäre. Und das verstehe ich nicht wirklich, warum.
Ich glaube, das hat was mit Vergütungen zu tun, nach wie vor.
Das könnte sein, aber dann würde ich doch erwarten von dem Unternehmen, dass sie, weil sie sind eigentlich dazu in der Lage, sie haben zu viel Geld meines Erachtens auf der Bank rumliegen, dass sie jetzt mal Aktien zurückkaufen.
Ich schätze, dass sie das Geld tatsächlich eher nutzen für tatsächlich solche Übernahmen, die aus der Reihe kommen. Also ich weiß es nicht, ich vermute es, ich habe jetzt auch nicht so tief gegraben. Mhm. Dennoch glaube ich, dass sie genau für diese wie Protect AI solche Punkte sich raussuchen, die implementieren und dadurch das Wachstum lieber ankurbeln, als jetzt, ich sag mal, den Mehrwert für die Aktionäre, der ja ohnehin nicht schlecht ist, muss man ja auch sagen.
Der ist ja dann da.
Der ist ja trotzdem da.
Also genau. aufgrund der Übernahmen.
Hast halt ein weiteres Unternehmen im Portfolio unter dem Namen Palo Alto, so muss man es ja dann immer sehen. Und das stimmt. Bin ich bei dir, ist eine Frage, aber ich glaube, das hat gute Gründe und die sieht man durchaus
immer mal. Ich schaue mir nochmal ganz kurz an, wie das wächst. Ja, das ist ja dann auch nochmal interessant. Also wird es weniger oder wird es mehr? Und da sehen wir, wo ist er denn? Shares Outstanding, es wird tatsächlich weniger. Also jetzt hat man gerade mal die Aktionäre nur noch um 3% verwässert. Letztes Jahr waren es noch 6. Ja, also es wird weniger. Und wären wir jetzt nicht schon zur Jahreshälfte, Marcel, würde ich eine Spekulation abgeben,
okay,
wenn es jetzt die erste Folge des Jahres wäre.
Aber es ist nicht, deswegen machst du es nicht.
Deswegen mache ich es nächstes Jahr, aber mark my words, wenn es passiert, denke ich, werden wir nämlich darüber berichten. Ich glaube, dass spätestens Ende nächsten Jahres Palo Alto Networks eine Dividende zahlen wird. Dafür haben sie zu viel Geld.
Okay.
Und Aktienrückkäufe wird jetzt weniger, Cashflow wird mehr. Das weckt Begehrlichkeiten bei den Aktionären. Und auch bei Eigentümern, weil es dann auch nochmal eine andere Art, weil die Bewertung meines Erachtens nach ist relativ hoch für das schlechte Wachstum. Langfristig haben sie bestimmt mit den 14%, wenn sie die lange halten können, ist das gut, aber auf dem aktuellen Niveau würde ich jetzt keine volle Position aufmachen. Ich persönlich würde sagen, wenn man nicht warten kann, ist ein Sparplan jetzt tatsächlich vielleicht das Mittel der Wahl, weil ich finde die Bewertung doch. Also 53er KGV für nächstes Jahr für 14% Umsatzwachstum, 11% Gewinnwachstum oder 11-15%, da ist 53 schon hoch. Da haben wir schon günstigere Unternehmen hier gesehen, die natürlich an der Börse über die Zukunft gehandelt, vielleicht nicht die Zukunftsaussichten aktuell haben wie eine Palo Alto. Und ich habe einen kleinen Hack noch gestern probiert oder heute. Wir nutzen ja gerne KI, auch so im Hintergrund immer mal so ein bisschen rumzuspielen. Und ich nutze ja KI zum Beispiel auch für ich spiele ja so eine Fantasy-Golf-Liga und versuche mit der KI dann die Gewinner zu picken, weil es gibt eine Reise zu den finalen Golfturnieren in Dubai zu gewinnen. Ich glaube, ich bin auf Platz 6000, schieß mich tot. Und die KI ist nicht so gut, dass sie jetzt sagen kann, wer sind die Gewinner und Gewinnerinnen von morgen. Aber ich interessiere mich ja immer schon seit Jahren für das ganze Thema Abfall. Und da gibt's ja in Europa den Champion Veolia aus Frankreich.
Ja.
Und ich habe sie auf meiner Watchlist und ich verstehe nicht, warum dieses Unternehmen eigentlich, die sind ja immer so bei 30 Euro, zahlen eine schöne Dividende und ich habe auch mal geschaut, dass wir jetzt mal kurz abschweifen, ja? Die erhöhen die Dividende seit 10 Jahren, also schon auch mehr als verdoppelt und haben trotzdem knapp 5% Dividendenrendite und auch wieder die Quartalszahlen, die sie jetzt rausgebracht haben, also der Bericht war wieder nicht schlecht. Und was man richtig gut machen kann, ist natürlich unseren Podcast weiterhören, weil nur wir wissen, wie es wirklich funktioniert.
Natürlich, wir haben die Glaskugel.
Deswegen müsst ihr auch trotzdem immer unseren Disclaimer beachten. Aber man kann sich wunderbar diese englischen Reports über ChatGPT zusammenfassen lassen. Ja, dass man das, den lädt man sich runter, lädt ihn da hoch und lässt sich dann analysieren, was war gut, was war schlecht. Was sind vor, was übersieht man vielleicht auch?
Ja, man kann auch mit der KI diskutieren, ne? Das sind ja auch gute Themen. Ne? Wie siehst
Seitdem
du das?
Seitdem läuft meine Ehe richtig gut.
Sehr
also,
gut.
Das ist wirklich so ein toller Punkt. Ja, also nutzt das vielleicht auch, wenn ihr habt keine Angst davor, solche Technologien auch einzusetzen, weil oft ist man ja, das ist ja das Schöne an der Börse, jeder glaubt ja, wenn er kauft, er hat recht. Jeder glaubt, er kauft die Zukunft.
Ist so.
Jeder glaubt, er kauft richtig, aber man kann sich da schon mit jemandem auseinandersetzen. Und du weißt selber, wie es, ich erinnere immer nur an unsere, wie hieß diese Batteriefirma aus Deutschland? Genau. Ja, da haben wir ja immer was anderes gesagt als der Mehr, als die Mehrheit. Und wir wurden ja richtig angegangen. Ja, extra Wohnort gewechselt und alles.
Es sitzt tief.
Es sitzt immer noch tief. Und deswegen, wenn ihr anderer Meinung seid als wir, dann einfach vielleicht auch mal mit einer KI einfach diskutieren. Ja. So lange, bis ihr euch recht
hast geht. Du den Security-Mann vor deiner Tür eigentlich schon gefeuert?
Nee, da stehen ja zwei. Du siehst ja nur einen.
Ach, ja, ich habe keine Ahnung. Also
ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Wer aber Lust hat, sich natürlich mit uns auch auseinanderzusetzen, der kann sich bei unserem heutigen Werbepartner, nämlich XTB, anmelden.
Das stimmt.
Wir nutzen jetzt gerade hier auf YouTube auch die X-Station. Ja, kostenlos, aber nicht umsonst kann man sich dafür anmelden. Man schickt uns die Anmeldung. Ja, und kann dann einen Monat lang kostenlos, aber nicht umsonst, in unsere WhatsApp-Gruppe.
Genau, wird auch rege genutzt übrigens. Ja. Also da schön, dass da auch
und viele Leute bleiben dann auch. Ja, also wer sagt, diese 4 Euro sind es mir jetzt aktuell noch nicht wert.
Ich stupper da mal rein.
Gibt uns 30 Tage Zeit mit einer E-Mail von XTB. Seid ihr dabei? Und ich vermute, die meisten bleiben da.
Ja, und das Ding ist, also XTB hat natürlich den riesen Vorteil, man kann nicht nur günstig traden oder auch jetzt mal aktiv werden, sondern man hat auch eine schöne X-Station, so genannt, einfach, wo man auch viele charttechnische Analysen auch möglich machen kann. Und ich habe mir hier mal die Mühe gemacht, bei Palo Alto auf den Chart einzugehen. Philipp, film ab, und ich würde sagen, der Palo Alto Chart, also Palo Alto Networks Chart, ist tatsächlich im Aufwärtstrend langfristig. Nur ist er recht defensiv. Also eine CrowdStrike läuft natürlich, ich sag mal, offensiver. Das liegt natürlich auch an höheren Wachstumsraten. Wir haben jetzt einen Deckel drauf. Das ist im Prinzip dieses alte Hoch. Und das muss eben erstmal ja überwunden werden. Jetzt ging es eben aufgrund der Quartalzeit ein Stück weit zurück, weil natürlich auch überragende oder überwiegende Nachrichten da eine Rolle gespielt haben. Aber ich sag mal, in dieser aktuell laufenden Seitwärtsphase kann es eben noch ein Stück dauern, bis dann auch mal der Trend fortgesetzt wird. Aber man muss ja auch sagen, recht stabil für einen sehr volatilen Markt. Und insofern sieht man wieder, dass Cyber Security tatsächlich etwas ist, was auch eine, also ich sage jetzt nicht Stabilität, ist natürlich immer ein großes Wort, aber was trotzdem immer so ein Pluspunkt mitbringt in der Bewertung, was man immer mit reinkalkulieren muss, weil einfach hier, ich sag mal, mehr Nachfrage nach diesen Aktien herrscht. Das muss man einfach so ganz klar feststellen. Ein weiteres Unternehmen, mit dem ich hier heute punkten wollte, ist Snowflake. Und Philipp, ich bin ja investiert bei Snowflake, deswegen habe ich hier natürlich auch vielleicht ja eine sehr euphorische Meinung dazu, aber ich finde, dass diese Quartalzahlen wirklich bombastisch sind, Philipp. Man hat den Gewinn übertroffen, das ist übrigens, ich sag mal, mittlerweile Regel, dass man die Aussichten immer gerade auch beim Gewinn mittlerweile übertrifft. Und du weißt ja, wenn die Gewinne stark steigen, steigert es natürlich auch den Aktienkurs. Der Umsatz konnte mit 1 Milliarde oder über 1 Milliarde dann auch so weit zulegen, dass man jetzt eben auch pro Quartal über 1 Milliarde Umsatz kommt. Das klingt nicht viel, aber heißt halt trotzdem 25,5% Wachstum. Und wenn es so weitergeht, wovon das Unternehmen ausgeht, dann könnte dieses Wachstum weiter natürlich auch spannend sein für den Aktienkurs selbst. Und man muss auch hier sagen, dass natürlich die Margen sehr stark sind, dass die Retention Rate, also sprich die wiederkehrenden Einnahmen, weiterhin sehr hoch sind. Das heißt, alle Kunden, die etwas kaufen, kaufen dann nach oder nutzen noch viel mehr Services von Snowflake. Und das ist auch natürlich immer nochmal ein Pluspunkt, weil man einfach mehr und mehr dadurch schon einnimmt, ohne dass man neue Kunden gewinnt. Und trotzdem hat man 754 Forbes Global Kunden bisher, von den 2000 Top-Kunden davon. Also das ist schon auch ein sehr, ich sag mal, dominantes Thema, aber man hat eben noch Luft nach oben. Es sind ja schließlich noch ein paar, die unter den Top 2000 möglich sind. Und Snowflake erhöht natürlich auch die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026, was gerade läuft, auf 4,3 Milliarden Dollar. Und der Ausblick demzufolge auch für das Quartal gut und eben für das Gesamtjahr, was der Aktie verhalf dabei, auszubrechen aus dieser langen Seitwärtsphase. Zumindest ging es erstmal in die Richtung, hat sich auch gut gehalten. Und Philipp, ich würde direkt in den Chart, bevor ich dich frage, was du davon hältst, in den Chart einsteigen, weil ich hier gerade einmal voll drin bin. Und diese 12% haben sich tatsächlich auch gehalten. Ich habe kurz überlegt, ob das sich vielleicht wieder abverkauft im Laufe des Tages. Das hat man sehr oft gesehen. Und warum diese Aktie nicht im Aufwärtstrend ist, sondern in der Seitwärtsphase, liegt vor allen Dingen daran, dass sie zu einem Zeitpunkt an die Börse gekommen sind, wo sie einfach eine wahnsinnige Bewertung erfahren haben. Und da muss man sagen, ging es dann auch recht schnell mal runter auf den Boden der Tatsache. Ich hab das damals auch mal gesagt gehabt, cooles Unternehmen, gutes Geschäftsmodell, aber ich glaube, dass die Bewertung jenseits von gut und böse ist. Ich bin jetzt investiert, knapp 30% im Plus auf diesem Niveau, bin da ganz froh drüber, auch dabei zu sein. Aber natürlich kann ich jeden verstehen, der hier Skepsis wagt und sagt, ob dieser Widerstand hilft, der eben jetzt getroffen wurde, oder ob es eben wieder ein Stück runter geht. Das bleibt eben jetzt hier spannend und ist natürlich jetzt zum Zeitpunkt zum Freitagabend nicht wirklich final zu beantworten. Also bleibt es spannend und ja, Gewinne haben noch oder Gewinne mitnehmen hat noch keinen geschadet. Was sagst du dazu?
Bist du am Überlegen?
Tatsächlich nicht, weil ich das Unternehmen...
Du wolltest es eh schon immer mal haben.
Ja, genau. Ich bin 30% im Plus. Klar, ich könnte dann sagen, 30% nehme ich jetzt mit. Ist klar, minus Steuern und Gedöns. Ne? Aber es ist eigentlich ein Unternehmen, was ich gerne langfristig halten würde wollen, weil ich glaube, dass da so viel mehr dahinter steckt. Und die Bewertung wird sich über die Jahre jetzt anpassen, glaube ich, auch nach oben hin. Und sie skalieren ja erst richtig los. Und das sieht man ja auch daran, dass sie immer wieder bessere Gewinne präsentieren. Und bei den Margen und bei diesen eigentlichen fundamentalen Kennzahlen, klar, sie sind noch recht am Anfang beim Skalieren, das muss man auch sagen, aber sie haben noch viel vor sich und der Mehrwert ist ja, zeigen ja die Kunden, die Retention Rates, das muss.
Es lässt sich nicht wegdiskutieren.
Ganz genau. Und deswegen bin ich und bleibe ich hier an Bord und glaube, dass sie jetzt eigentlich zu meinen klassischen Langfristinvestments gehören wird. Aber man soll natürlich nie sagen, kann sich auch immer mal ändern, klar.
Also logisch. Mir persönlich ist die Aktie trotzdem zu teuer die bewertet. Die ist teuer,
ja, absolut.
60 Milliarden schrecken mich da doch schon ab, liegt aber vielleicht auch daran, weil ich hier meinen Highflyer auch, also wer bin ich das zu sagen, wenn ich eine CrowdStrike halte?
Ja,
ja, ich habe mal gerade geschaut, CrowdStrike hat ja auch eine Market Cap von unfassbaren 110 Milliarden Dollar ja. Bei einem Umsatz von 4,79 und ich glaube, genau das habe ich auch gerade bei Snowflake gelesen.
Genau, es ist für dieses Jahr relativ gleich, muss man sagen, also ein bisschen weniger, aber ähnlich und die Wachstumsraten sind nicht ganz so üppig, wobei der Gewinn natürlich hochskaliert gerade. Und ich meine, nur mal zurückerinnert, nach dem IPO sind sie an der Spitze hochgeschossen, da waren die bei 120 Milliarden Dollar. Das war damals natürlich schon eine völlige Überbewertung bei einer Milliarde Umsatz oder was das zu dem Zeitpunkt war. Aber ja, man wächst halt jetzt quasi rein und man hat da irgendwie das Glück, an der Börse viel Geld einzusammeln durch einen hohen IPO-Preis. Ein Glück, das nicht alle zum IPO haben, ja, muss man auch dazu sagen.
Also ja, ich glaube, die Aktie, wer sie haben will, ist ein Sparplan hier, das geeignete Mittel der Wahl.
Ja, und vor allem jetzt warten, ob dieser Widerstand übertroffen wird. Ich meine, auf die paar Euro kommt es dann am Ende auch nicht drauf an, später einzusteigen. Lieber den Ausbruch abwarten, bevor es nochmal eine Runde runtergeht. Und das kann auch dann wieder Monate dauern, bis man dann tatsächlich wieder drüber guckt.
Machen wir weiter?
Jawohl.
Gehen wir ins Land der aufgehenden Sonne. Und okay. Es scheint so, dass sie wieder aufgeht, weil auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe war wieder einiges los. Und wir haben gesprochen über Kattel. Und ich war erstmal im Überlegen,
CATL, ne,
CATL, und ich habe immer nur Cat gelesen und ich dachte, hey, reden wir jetzt über Caterpillar oder über Katzen? Aber nein, wir haben über die Contemporary Amprex Technology gesprochen, kurz Kattel, und sie sind der größte Batteriehersteller der Welt.
Ja, in Erfurt kennt man es, ne? Da ist ein Werk.
Ah.
Tatsächlich, also da liebe Grüße Richtung Erfurt für die, die da aus der Ecke kommen, die kennen das natürlich schon
und
länger.
Und sollte Welt. Jemand die Kattel-Produkte, die Batterien kennen? info@modernvalueinvesting.de oder auf Instagram uns schreiben, wo der eigentliche Mehrwert ist. Ja, weil das ist genau so ein bisschen, machen wir mal kurz erstmal das IPO. Also 12,5% über dem Ausgabepreis. Im Tagesverlauf ging es sogar bis auf 18% teilweise hoch. Das Unternehmen erzielte rund 4,6 Milliarden Dollar. Die Nachfrage enorm hoch. 15-fach im institutionellen Bereich überzeichnet. Im Privatkundenbereich. Nicht ja. 15,1, sondern 151-fach. Also die privaten Investoren sehen viel mehr als die institutionellen Investoren oder sind einfach gieriger oder haben vielleicht mehr Möglichkeiten.
Ich glaube, das Image ist sehr gut. Das Innovationsimage ist von Kattel sehr stark in der Presse.
Dazu muss man natürlich sagen, Kattel ist nicht neu an der Börse. Es ist eine Zweitnotiz. Ja. Also es geht jetzt einfach darum, das Geld der Ausländer, die nicht mitbestimmen dürfen in diesen Ländern, wenn sie dort Unternehmen haben, einfach sich jetzt noch ein bisschen mit einzuverleiben, ist jetzt nur meine bescheidene Meinung. Die Bewertung ist mit einer EBIT-Marge von 18% bei einem KGV von 2025 mit 20,8 und für 2026 mit 17,1 doch eigentlich solide. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn dieses Unternehmen so toll ist und so mega ist, warum ist die Bewertung so günstig? Ja, also wenn sie innovativ sind, sie Marktführer sind, sie stark wachsen, sie noch stärker wachsen sollen, Marcel, dann könnte man hier von einer sogenannten Value Trap sprechen. 17er KGV für ein Wachstum, was angeblich so bombastisch sein soll, finde ich zu schlecht. Oder ist zu gut, um wahr zu sein. Und was wir lernen, ist bei zu gut, um wahr zu sein, es ist meistens zu gut, um wahr zu sein. Und es erinnert mich gerade so ein bisschen, dass diese Zeit zurückkommt, dass alle jetzt sagen, USA, ja, will ich nicht so wirklich investieren. Und wir hatten vor ein paar Jahren dieses Thema, dass die Leute sagen, du musst jetzt in China investieren. Alibaba, Tencent und wie sie alle heißen, ja. Und ich glaube, Kattel ist so der erste Weg und wir werden das wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch öfter hören. China kommt zurück, die Chinesen haben sich geändert, sie sind eine schöne Demokratie gewesen, der Kapitalismus hält ihr Einzug und wenn der chinesische Staat Geld braucht, dann macht er das auf jeden Fall nicht bei seinen Unternehmen, sondern holt sich das zum Beispiel über den Anleihenmarkt. Ja, Ironie off. Ich persönlich halte nichts davon. Ich würde da auch nicht einsteigen und ich muss auch hier bei der Folie nochmal das gleich ändern, weil ich bin absolut nicht der Meinung, dass es...
Oh ja, das ja, haben wir tatsächlich nicht mal angepasst.
Es ist kein Kauf. Wir
sind ignorant drüber gegangen. Genau, wir halten es auch nicht
jetzt nochmal an. Ich blende es jetzt erst ein. Und ich denke, wir sind beide der Meinung, es ist kein Kauf, oder?
Ja, absolut. Also für mich auch gar nicht. Das liegt natürlich aber jetzt nicht unbedingt so sehr an dem Unternehmen selbst. Also es mag innovativ sein, das mag auch vielleicht führend sein, vielleicht auch in so vielen elektrischen Produkten, wie auch immer. Das ist, gehe ich jeden mit, der, ich sag mal, sich wirklich...
Aber verstehst du? Also wir verstehen es ja nicht.
Doch, wir verstehen es natürlich. Es sind Autobatterien, sind starke mit Reichweiten und so weiter und so fort. Sind natürlich in sehr, ich sag mal, mit Hard Facts untermauerte, gute Batterien, die, ich sag mal, in sehr vielen, also gerade auch bei Autos, sehr oft und sehr viele Reichweiten mittlerweile erzielen. Und das ist ja erstmal nicht wegzudiskutieren. Was mich aber stört, ist tatsächlich das Geschäftsmodell generell. Also sprich Autobatterien oder Batterien generell, je nachdem, wo man jetzt natürlich hinschaut. Ja, braucht man, definitiv, hat Zukunft, ja auch auf jeden Fall. Aber das ist ein so enormer Wettbewerb und vor allem so kostenintensiv. Das heißt, man kriegt eine neue, keine Ahnung, ein neues Produkt, kann wieder ein bisschen mehr als das alte, kann vielleicht auch mehr als die Konkurrenz und der Wettbewerb. Dann stellt man das her in großen Umfeigen, was natürlich auch recht preisintensiv ist, was sicherlich margentechnisch auch mal schwierig ist. Sobald es dann wieder ein bisschen älter wird, kommt der Nächste um die Ecke, kann dann nochmal einen Kilometer zulegen oder was weiß ich, ne? Also nochmal einfach ein bisschen eine Langlebigkeit dazu basteln. Und das ist das Problem, dass die Batterien generell immer günstiger werden im Laufe der Zeit, weil der technische Fortschritt hier natürlich immens schnell ist. Und das ist eigentlich so das Thema, was früher die Halbleiter sehr zu Zyklikern gemacht hat, ist bei Batterien eben auch eine ganz zyklische Geschichte. Und jeder, der investiert ist, wünsche ich natürlich immer viel Erfolg, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube nicht, dass dieses Unternehmen in den nächsten Jahren einfach einen Aufwärtstrend abbildet, der nicht zyklisch verläuft. Und auch die Kennzahlen, glaube ich, werden zyklisch verlaufen, was dem Aktienkurs nicht zugute trägt. Und deswegen meine Skepsis eher aus dem Grunde heraus, dass der Wettbewerb dort einfach viel zu groß ist und der Preisverfall dahingehend auch. Da fehlt in meinen Augen der große Burggraben.
Sollte jemand aber sagen, Mensch Philipp, und oder Marcel und Philipp, ihr seht das völlig falsch, weil es gibt einen Mega-Burggraben. Schreibt uns.
Ja, ja, wobei ich jetzt nicht hören will, dass sie geplant haben, diese wahnsinnig geile Batterie, die da, keine Ahnung, 1000 Kilometer
auf einmal. Ohne aufladen.
Weil ich will es erst dann, und auch hier, genau, ich glaube, diese kurze Zeit des Intervalls, was auch BYD natürlich hatte, ne, dass man schnell viele Kilometer aufladen kann und so weiter. Das habe ich alles gelesen. Überzeugt mich nur deswegen nicht, weil dieser Wettbewerb so umkämpft ist, dass es auch der Nächste danach wieder schaffen wird. Ne? Das ist für mich kein Grund für einen Wettbewerb. Es ist kein Burggraben de facto, weil es nur ein zeitlich begrenztes Thema ist. Das wird sich dann auch recht schnell wieder ändern, weil der nächste Batteriehersteller sehr gut ist darin und wie sie alle heißen. Und ich glaube, da würde ich mich nicht in diese Nesseln setzen. Und dazu kommt natürlich wie immer, ein China-Investment bin ich eh raus, weil tatsächlich die Eigentumsrechte da ein sehr sensibles Thema sind.
Ich möchte meine Spekulation der Woche jetzt anbringen.
Jetzt hast du eine.
Ich glaube, Kattel wird bis Jahresende den DAX nicht schlagen.
Boah.
Ich nehme den DAX.
Das ist Mut. Also das, ja, ist, also du gibst dir Mühe, dass der Punkt nicht zu leicht ist.
Genau.
Also, weil der DAX ist schon gut gelaufen. Da kann auch durchaus sein, dass der mal ein bisschen zurücksetzen könnte. Hä? Aber ja, nee, schöne Spekulation, gehe ich mit. Also, wünsche ich dir viel Erfolg, natürlich nicht, aber ich wähle den Punkt. Aber tatsächlich kann ich mir das gut vorstellen, dass das sogar eintreten wird. Naja, lass uns überraschen. Hinterher ist aber schlauer, wenn die Aktie läuft und alle profitieren davon, freue ich mich natürlich für alle.
Bitte. Unbedingt. Ja, also ja, jeder, der ihr solltet auf keinen Fall nicht investieren, solltet ihr überzeugt sein, nur weil hier
zwei Hinz sagen.
Und Kunz sagen.
macht das nicht.
Aber gut, ich sage, man kann jetzt nicht sagen, ich habe nicht investiert, weil der Philipp gesagt hat, er versteht das Geschäftsmodell nicht.
Ja, das ist natürlich, ja. Das wäre ja auch Quatsch. Da. Ja, das genau. Macht, glaube ich, generell hoffentlich keiner. Ne? man weiß nicht. Genau. Mein nächstes Thema ist eine Übernahme, wie schon angekündigt, und zwar Blackstone greift hier zu. Und das finde ich sehr spannend, weil es A, natürlich ein ordentliches, ja, ein ordentliches Sümmchen ist, was sie da auf den Tisch legen. Und zwar übernehmen sie TXNM Energy für 11,6 Milliarden Dollar inklusive Schulden und das Ganze in bar. Und das ist ein Energieunternehmen, da gibt es 61,25 Dollar je Aktie und die Bewertung ist aktuell dann bei 4,9 Milliarden Dollar. Und das Unternehmen habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Ich habe da mal gegoogelt und habe mir ein bisschen durchgelesen, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Ne? Da war auch, ich sag mal, gerade die Energieversorger sind ja gerade das Thema zum Thema KI, ne? Also Rechenzentren müssen betrieben werden und so weiter und so fort. Ihr kennt alle die Geschichte. Und sie hießen vorher PNM Resources und das habe ich schon mal gehört. Und sie sollten 2021 nämlich von der spanischen Iberdrola übernommen werden. Und das hat ja damals nicht geklappt, weil es ja an den Regulatorien in Mexiko gescheitert ist, in New Mexico gescheitert ist. Und dementsprechend hat Iberdrola dann diese Übernahme abgesagt. Und ja, nun kommt Blackstone um die Ecke und gibt ein gutes Stück mehr Geld aus, weil natürlich auch die Schulden nicht ganz ohne sind. Und übernimmt dieses Unternehmen natürlich mit dem klassischen Private Equity Geschäftsmodell. Jetzt kaufen, später wieder aufgehübscht oder zerschlagen in verschiedene Einzelteile, was auch immer. Natürlich auch mit dem Rückenwind, dass immer mehr Energie benötigt wird. Und ich glaube, wir können uns alle noch nicht vorstellen, wie viel Energie wirklich benötigt wird für das ganze Thema KI. Das, glaube ich, ist absolut unterschätzt seitens Politik, seitens wirtschaftlicher Teilnehmer. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz heftiges Thema noch sein. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass Blackstone das auch bestätigt mit dieser, die geben ja nicht 11,6 Milliarden aus, und das sind wirklich Profis, wenn da jetzt nicht mehr gesehen wird. Und das ist ja ein schönes Upgrade, gerade durch die Schulden. Das ist ja schon ein ordentliches Sümmchen. Wie gesagt, gefällt mir gut. Blackstone selber halte ich ja auch für spannend. Ich habe sie noch nicht im Depot. Überlege tatsächlich auch zu kaufen und würde gerne nochmal auf den Chart eingehen, Philipp. Wenn du da kurz Play drückst. Also dieses Unternehmen war ja sehr bullig Ende letzten Jahres und ist dann jetzt ein Stück weit mit runtergekommen wieder. Ich sage mal, eine gewisse Überbewertung wurde abgebaut und mittlerweile finde ich sie sehr fair bewertet. Interessanterweise auch auf einem chartlichen, technischen Niveau, wo die alten Hochs lagen, nachdem eine doch ausgeprägte Seitwärtsphase eine Tassenformation sich gebildet hatte. Und diese Tasse mit Henkelformation, die ausgebrochen war, mündete eben in dieser Rallye Ende letzten Jahres. Und trotzdem kam es jetzt wieder in diesem in die Region zurück, wo es eben sehr attraktiv wird. Und deswegen stehe ich hier physisch scharrend an der Seite und überlege, wann und wie ich hier einsteige. Der Abwärtstrend wurde eigentlich auch schon durchbrochen, was zumindest nach unten hin ein gewisses gutes Chance-Risiken-Verhältnis mitbringt. Deswegen, Philipp, mir kribbeln hier die Finger.
Es ist ganz interessant. Ich lese auch gerade hier bei Seeking Alpha, es ist so ein, die kaufen auch sehr viele Reads auf. Ist
sehr breit aufgestellt, ja.
Was ich sehr spannend finde, Marcel, ist auch die Dividenden, weil sie erhöhen die nicht regelmäßig. Also sie haben eine schwankende Dividende.
Ja, richtig, die haben eine Erfolgsbilanz, natürlich dadurch, dass sie Assets kaufen und verkaufen, immer unterschiedliche Erträge natürlich auch im EPS haben, deswegen auch ein bisschen schwer zu bewerten in meinen Augen. Aber daran orientiert sich dann auch mal die Dividende. Die kann recht hoch ausfallen, die kann mal bescheidener sein, aber ist ja auch spannend.
Der Return ohne Dividende liegt bei 210% in den letzten 10 Jahren. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und die Bewertung, muss ich dir ehrlich sagen, ich finde es nicht teuer. Also für das Wachstum, was da kommt, ich sag mal so, ich erteile dir meinen Segen.
Ja, Gott sei Dank, kann ich ja endlich kaufen. Ja. Am Montag geht's nicht, ist Memorial Day, ja, da müssen wir leider auf den Dienstag warten.
Kannst du in Deutschland auch trotzdem kaufen.
Ja,
die Spread, wenn die Gier zu groß sind.
Nee.
Oder so der Geiz zu
groß. Der ist der Geiz größer. Auf den Dienstag kann ich auch noch warten.
Na gut, dann gehen wir weiter. Gar nicht so weit von uns, 2,5 Stunden Autofahrt von uns, Marcel, liegt die wunderschöne Stadt Prag.
Das stimmt.
Und Tschechien boomt, so wie ich heute gelesen habe. Und es wird vielleicht das Mitteleuropa des Silicon Valley. Ja, also das Silicon Valley
in Mitteleuropa.
Ja. Wusstest du, dass unter den 50 am schnellst wachsenden Tech-Unternehmen in Mittel- und Osteuropa zählt das Beratungsunternehmen Deloitte 15 tschechische Firmen?
Ich kenne nicht eine, glaube ich.
Odin.gg.
Ah, nee.
Das ist ein Wettanbieter. Die Nein, also die meisten Unternehmen oder sehr viele Unternehmen, auch deutsche Tech-Unternehmen wie zum Beispiel SAP, haben vor allem in der Hauptstadt Prag einen Sitz.
Das stimmt, und sieht man glaube ich auch.
Buhlen dort um junge, talentierte Menschen. Und jetzt hat die Tschechei ein Programm gestartet, das sie nennen Innovation Strategy of Czech Republic bis 2030, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 2030 auf 3% der Wirtschaftsleistung erhöhen soll. Und das ist schon echt
viel. Ist ein Statement auf jeden Fall, ja.
Jetzt haben wir mal überlegt, wie kann man jetzt investieren? Also man sollte sein Geld auf jeden Fall nicht in Sportwetten investieren.
Ja, muss nicht sein.
Ja,
man muss eigentlich nach Prag fahren, um dort ins Casino zu gehen.
Ich habe geschaut, Quatsch. Es gibt einen ETF. Aber es gibt keinen reinen tschechischen ETF. Und es gibt aber von Amundi den MSCI Eastern Europe ex Russia. Und der beinhaltet 3 Länder. Polen, Tschechien und Ungarn. Und ich finde persönlich, muss ich dir ehrlich sagen, die Performance kann sich sehen lassen. Der hat in den letzten 3 Jahren 22% Rendite pro Jahr gemacht. Und dem ist noch nicht mal genug. Oder dem ist nicht genug. Es gibt hier zwischen 4 und 5% je nach Einstieg auch an Dividendenrendite. Finde ich auch nicht schlecht.
Also zusammengerechnet doch eine ganz gute Performance.
Ah, die Rendite war schon mit Dividende.
Ach so.
Okay, also sind wir bei knapp 60.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz finde ich 20% im Schnitt plus die Dividendenrendite on top kann sich sehen lassen. Und ich glaube, bevor man versucht, auch diesen Markt etc. da drüben zu verstehen, weil es doch eine andere Kultur ist etc., finde ich, ist hier tatsächlich der ETF eine smarte Idee. Und in diesem ETF sind auch noch nicht so viele Tech-Unternehmen dabei, weil die natürlich jetzt erst hoch skalieren, die sind noch nicht an den Börsen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch den Börsenplatz in Warschau, ja, die Börse Warschau. Auch da sind ganz viele spannende polnische Unternehmen mit. Und deswegen glaube ich, man könnte es in ein großes Depot mal als Beimischung sich mal so einen kleinen Anteil vielleicht hier legen und könnte auch die nächsten Jahre hier viel Spaß haben. Weil schnell schlägt langsam. Ja. Und
spontane Frage, vielleicht kannst du schnell mal schauen, was sind denn so die Top-Unternehmen aus diesen, von mir aus ersten 5 oder so, kennt man da überhaupt einen in diesem?
Ja, Dino ETF? Polska.
Ah ja, ist ja, die haben wir schon mal gehört irgendwo.
Ich schaue, ich hatte es heute nämlich auch.
Und wie hieß das Unternehmen? Oh Gott, da komme ich nicht mehr drauf. Das haben wir bestimmt vor 3 Jahren mal im Podcast gehabt als Frage aus der Community. Das Amazon aus Polen. Keine
also
Ahnung.
Es ist ganz.
Sag mal.
Ne, ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Also es ist erstmal die PKO Bank Polski auf der 1, dann die OTP Bank, dann haben wir Energie, Polski Konzern NAF. Kennen wir auch nicht, also Dino Polska, glaube ich, kennen wir. Und die Santander Bank Polster und Allegro.eu, kann das sein?
Ja, ja. Nee, Allegro ist auch Lade, oder? Bin ich doof.
Nee, das ist Alfen.
Nein, Ladeinfrastruktur, hier, die grünen Ladesäulen sind doch
Allegro.eu. Ich guck mal, was Allegro.eu macht.
Ja, bitte guck mal. Also ist jetzt hier recht viel improvisiert, aber das gönnen wir uns jetzt, Philipp.
Ja, müssen
das
wir
Das gönnen
auch.
Wir uns, weil wir sind ja auch wissbegierig und wollen dazu lernen.
Home Allegro, what we do. Our Business Model.
War das?
Platform Sie? Creates powerful networks effect that win buyers and sellers from...
Also doch, Handelsplattform.
Handelsplattform,
okay, ja. dann waren Sie das.
Genau. Also könnte man... Ich glaube, und das ist auch hier eine Chance, wenn man davon ausgeht, dass es das Silicon Valley wird, dann werden wir auch hier vielleicht bald Tech-Unternehmen sehen und dann dürften auch diese Indizes weiter steigen. Und ja, was hältst du von meiner Idee?
Ich finde das tatsächlich ganz charmant, weil das ist genau der gleiche Grund, warum ich Indien spiele über ein ETF, weil ich das ja auch nicht wirklich sagen kann, welches Unternehmen da wirklich der High-End-Performer ist, aber würde dann einfach im Durchschnitt profitieren mit und deswegen finde ich das ganz spannend, wenn man das Spiel, wenn man die Region mit im Depot und abbilden möchte, ist das eine gute Idee.
Ich glaube, da ist auch wenig Downside. Warum? Wir haben ein Kursbuchverhältnis, also KBV von 1,3 und ein KGV für nächstes Jahr von 8,84 hat dieser Index.
Ja, und auch sie werden natürlich mehr Energie benötigen. Wahrscheinlich, weil die Banken sind natürlich immer für die Finanzierung sinnvoll.
Und die sind halt auch noch nicht so grün wie wir. Die gehen ja da, also...
Ich glaube, Atomkraft ist ja auch noch ein großes Thema.
Ich höre ja auch gerne den Podcast von Ulf Poschert und Dr. Daniel Stetter. Und Daniel Stetter sagt ja immer wieder, Energie ist Wohlstand. Und wenn man sich das mal anschaut, es gibt Länder auf der Welt, weißt du, was da, ach so, ich war in der Türkei.
Ja, ja, stimmt.
Und konnte man ja Flutlichtgolf spielen. Und da haben wir, die müssen ja einen Energieverbrauch haben, das ist ja Wahnsinn, ja. So eine ganze Bahn auszuleuchten, 500 Meter, nur damit der Papa da auf seinen Ball hauen darf. Was denkst du, wie hoch, wie viel kostet die Kilowattstunde an Strom in der Türkei?
In Lira oder in Euro?
In Dollar, weil ich habe mir den weltweiten Vergleich angeschaut.
Okay.
Auf was denkst du, auf welchem Platz liegen sie?
Wahrscheinlich recht weit oben sogar, weil sie günstig sind.
5 Cent kostet die Kilowattstunde. Jetzt kommt's aber, Wissen für alle, könnte auch eine Million Euro Frage sein.
Sogar so weit komme ich eh nicht hin.
Welches unserer Nachbarländer hat auch einen Strompreis im Schnitt von 5 Cent die Kilowattstunde?
Ich hätte es Polen gesagt, ja.
Die Niederländer.
Ja, stimmt, da war mal was.
Die krass, oder?
Da ein Wettbewerbsvorteil, ne?
Ja. Und ach so, du hattest ja in die WhatsApp-Gruppe nochmal kurzer Exkurs, du hattest ja geschrieben, weil sie haben ja einige gefragt, wie sind die Preise, und ich habe gesagt, das ist wie hier, und da hast du ja geschrieben.
Ja, das verstehe ich nicht.
Warum
ja.
zahlst du nicht in türkische Lira? Lira,
ja.
Marcel, ich habe es ein paar Mal versucht.
Die wollten es nicht.
Und da haben die gesagt.
Nee, geh weg.
Wie würde mein Sohn sagen? Alles, alle.
Alle, ja.
Nee, okay, verstehe also war ich, wirklich. Ja.
Weil meine Erfahrung von 2017, ist schon eine Weile her, war es halt wirklich, da hast du an jedem Schild gesehen, 4 türkische Lira oder 1 Euro. Und nee. Wer damals pfiffig war, hat mal geschaut, okay, wie ist denn der Kurs? Da waren 1,07 Euro. Also habe ich natürlich in Lira bezahlt, weil ich dann einfach mehr bekommen habe. Und dann hat es halt einen Starbucks-Besuch für 5 Euro, wo du da 2 Kuchen und 2 Getränke hattest. Das ist natürlich eher selten.
Die Zeiten sind leider vorbei.
Aber durch diese wahnsinnig hohe Inflation waren die wahrscheinlich wirklich bloß an den Euro vom Touristen.
Also selbst egal, also da in diesem Hotel, wo wir waren.
Ja, gab's Taxi ja, und so? Habt ihr nicht gehabt?
Wir hatten Transfer.
Ja, okay.
Aber es war tatsächlich auch in diesem Hotel, also du findest auch, wie ganz viele Russen waren da, Serben, Kroaten, wir, Türken und egal wo du hingegangen bist, Preisliste, alles in Euro.
Ja gut, das ist ja klar. Wenn
nee, aber selbst nicht bei den Russen.
Ja, hier,
selbst die Russen mussten mit Euro bezahlen.
Ja, sicher, weil das ist auch, wer will den Rubel, wenn er die Lira kriegt, dann kannst du auch die Rubel. Ist das gleiche.
Aber, und dann waren wir auch so, da gab es ja so ein paar Stores, dann wollte ich auch eine schöne, da gab es Rolex und Omega-Uhren.
Natürlich.
Ja. Ohne Warteliste.
Und du standst an.
Die haben gesagt, sie schicken das Zertifikat zu.
Das ist nett.
Und da wollte ich dann in Lira bezahlen und dann habe ich gleich gesagt, nee.
Ja, kann ich nicht kaufen. Ne?
Und dann habe ich jetzt weiterhin die Uhr.
Ja, naja, gut.
Naja.
Die Armut halt.
Genau, machen aber wir weiter.
Ist halt so.
Wir haben letzte Woche oder vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass ich RTX verkaufen möchte und
ach, stimmt.
Ich muss sagen, wir saßen heute beim Abendessen und du hast gesagt, nicht jeder mag Donald Trump. Da habe ich gesagt, ich mag Donald Trump.
Jetzt
weil dank ihm wird mein Depot steigen.
Ja, aber nur auf einer Stelle wahrscheinlich.
Ja, ist ja egal, wenn die alles auffängt.
Differenzieren ist nicht für uns. Und worum geht's? Also Trump hat Pläne, also hat ja viele Pläne, ne? Da müssen wir ja nicht drüber reden.
Ideen, nennen wir es Ideen.
Ich weiß auch nicht, ob er nachts einfach träumt, ne? Das weiß man wirklich nicht. Aber wie dem auch sei, es ist immer ganz sprunghaft und wir sind darauf eingestellt als Börsianer und wissen, dass auch irgendwann mal diese Zeit vorüber ist. Jetzt gibt's aber zumindest für alle, die gerne mal in Rüstungsaktien investieren, durchaus positive Nachrichten seitens Trumps Ambitionen. Er möchte eine Raketenabwehrinitiative im Wert von 175 Milliarden Dollar ins Leben rufen. Die soll bis Ende 2029 voll einsatzfähig sein und eben auch Raketen aus dem Weltall abfangen. Und 2025 sollen diese Verteidigungsausgaben ja ohnehin schon auf 1 Billion US-Dollar ansteigen. Das ist ja eh schon viel. Eigentlich waren 750 geplant, da hat man, glaube ich, noch Mühe draufgelegt jetzt. Und die Konzeptphase und die Hürden sollte man natürlich hier erwähnen. Das dauert alles sehr lange und ist natürlich auch nicht ganz so einfach, nicht trivial. Ne? Also Rüstungskonzerne stehen hier natürlich bereit, denn wenn man solche Nachrichten hört, würde ich jetzt als Lockheed Martin Manager auch sagen, hallo, ich bin bereit hier auch das ganze Thema und das Projekt zu unterstützen. Wir haben hier verschiedene Gerätschaften, die können wir euch natürlich hier, also keine Ahnung, mit den Fighters und was auch immer da, oder wie die auch alle heißen, bin da nicht ganz so drin. SpaceX übrigens gilt als Riesenvorreiter im Thema, gemeinsam mit Palantir und dem Rüstungskonzern Anduril entwickeln sie Komponenten, um tatsächlich Angriffe aus dem Weltall abzuwehren. Das finde ich auch sehr spannend, das hätte ich gar nicht gewusst, dass sie da so aktiv sind, aber sind da sehr, sehr vorn. Würde natürlich dann wiederum auch an den Best Buddy Elon Musk durchaus Geld abwerfen. Und RTX, Northrop Grumman und General Dynamics sind ebenfalls an Bord. Sicher wäre ja auch dumm, wenn ein Rüstungskonzern sagt, hey, nee, du, lass die anderen machen. Rüstungsaktien funktionieren, das haben wir ja nun, weiß Gott, die letzten Jahre gesehen Und da haben natürlich auch viele profitiert, unter anderem natürlich auch Jan van Aken, ne, von den Linken, der plötzlich erstaunt war, wie klasse man auch die Geld machen kann, die Arme.
Wie siehst du das Thema? Ich habe ja im Urlaub so ein bisschen bei Instagram durchgeguckt, da kam das gerade hoch. Ich finde, es wird auch von vielen unserer Kollegen im Finanzbereich ein bisschen.
Ja, totgespielt, ist ja völlig Quatsch, ne? Also ist ja, ich bin erst ein Linker, was soll's, ne? Dass er das jetzt nicht.
Dass der alle verarscht, ist doch eigentlich
ja,
klar.
Das, ja.
Ich wette, dass Sarah Wagenknecht, einer der größten Immobilienbesitzer
im Saarland. Ja. Weiß auch hier, wir wollen ja die Leute nicht langweilen. Ne? Also da null Respekt für diese Nummer. Aber ist ja auch okay. Sollen sie machen. Er wollte ja schließlich im Aufsichtsrat dann so richtig bei der Hauptversammlung mal so richtig poltern. Ich glaube, daraus ist eh nicht so viel geworden.
Aber wusste ja nicht, dass man nur eine Aktie braucht. Das habe ich nicht. Oder war die Ordergebühren wahrscheinlich
zu. Er wollte gleich zwei. Er hat gedacht, jetzt bin ich pfiffig, ich nehme doch lieber zwei. Na, kann ich teilen. Er teilt ja gerne, offensichtlich. Und naja, apropos Rüstung, lieber Philipp, wir hatten in der Weihnachtsfolge in der Community eingeladen und da kam das Thema, also wir hatten ja eine Weihnachtsfeier in den letzten Jahren und da waren ja doch ein paar anwesend und da gab es eine Vorstellung von einem geschätzten Menschen aus der Community, der Renk vorgestellt hat bei 18 und gesagt, Leute, ich glaube, Renk hat hier eine richtig große Unterbewertung und jetzt müssen wir einfach mal einen Hut vorziehen und da absolut Props raus. 270% seit der Weihnachtsfeier. Das ist natürlich eine schöne Performance.
Dirk.
Ja, genau.
Ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Wer solche Investmentideen hat, der kommt bitte in unsere Gruppe.
Und zur nächsten Weihnachtsfeier.
Zur nächsten Weihnachtsfeier. Kannst du mir mal kurz einen Gefallen tun?
Jetzt.
Schaust du mal, wie viel der MSCI seit Jahresbeginn zugelegt hat? URTH bei Seeking Alpha. Bist du kurz auf der Seite?
Warte, URTH.
Weil wir haben ja, warum es sich auch lohnt, dort vorbeizukommen, wir haben ja 12 Ideen gehabt. Und hätte man an dem Tag zur Weihnachtsfeier jeweils 1.000 Euro investiert, dann hätte man jetzt schon 23% Rendite erzielt.
Nicht schlecht, hätte man den Markt, war 6 Monate das jetzt, ne?
Ja.
Das, also knapp, wir können es jetzt knappe nicht auf 4, 5 Monate machen, aber der MSCI World hat 0,77% gemacht.
Es war zum Beispiel auch eine.
Aber Renk hat sicherlich auch gut geholfen.
Ja, aber es hat zum Beispiel, wir haben noch eine Position dabei, die 67% im Fluss ist. Das ist nämlich Foslo.
Oh, okay, ja.
Also auch total, oder OMV von Alexander.
Stimmt.
Die schlechteste Idee bis jetzt kam von uns. Zum Glück nicht von mir. Zum Glück nicht von mir. Aber du hast Tyler Technologies, du bist tatsächlich leider mit unten dabei.
Ja, ja. Der Zeitpunkt war schlecht.
Dann haben wir noch LVMH, Evolution AB und Pepsi, aber ich bin mit Moody's auch nicht im Plus. Aber hinten kackt die Ente.
Ja, ist ja noch ein halbes
Jahr. Warten wir mal ab. Apropos nicht im Plus und jetzt kommen wir zum Feuerwerk.
Wegen Tenbecker?
Zum 10x der Woche. Und das ist die Nevius Group. Nevius Group haben wahrscheinlich die meisten hiervon nicht gehört oder die jetzt gerade zuhören. Und ich möchte davor warnen, hier einzusteigen. Und ich möchte euch wirklich bitten, macht es nicht. Ja, es ist.
Das ist immer das. Das ist eigentlich das triggert mehr, es zu machen.
Ja, was soll ich da? Aber ja, ich darf ja keine Anlageempfehlung.
Aber es ist, glaube ich, so.
Wirklich. Also macht's nicht.
Nur ich mache
das. Macht nicht den Blödsinn. Ich bin hier dabei bei einem Sparplan und sie wachsen sehr stark. Umsatz 366% jetzt nach oben gegangen. Und was machen sie? Sie vermieten GPUs in Europa. Also sie sind das Europageschäft der ehemals russischen Yandex. Allein das klingt schon hervorragend.
Ja, und, ist eine Einladung.
Sie haben aber tatsächlich auch einen starken Ankerinvestor, nämlich Nvidia. Und sie bauen. Oder sie haben bis jetzt auch nur ein KI-Rechenzentrum gebaut. Also das steht in Finnland, ist dort auch super effektiv, wird auch gut genutzt. Und sie nehmen auch nur Nvidia-Chips und sie sind rein spezialisiert auf KI-Rechenzentren. Also sie sind nicht für irgendwelche Datenstorage, wenn wir jetzt bei uns in der Firma irgendwas in die Cloud auslagern, da würden wir kein Nevius-Rechenzentrum nutzen. Also das ist wirklich für KI-Learning, Training und KI-Anwendung. Solche Rechenzentren bauen sie, alles vom Scratch, wie sie so schön sagen. Und sie wollen damit natürlich auch eine Alternative bieten zu den etablierten Cloud-Anbietern, zu den Hyperscalern. Ja, also eine Azure, eine AWS im Bereich KI. Ja, und wollen auch diesen Manko Made in Europe da ein bisschen mit reinbringen. Und das ist wirklich die einzige Spekulation in meinem Depot, Marcel. Das ist die Spekulation, die ich hier spiele, dass ich davon ausgehe, dass dieses Unternehmen es schafft, mich wahnsinnig reich macht Und deswegen ist es natürlich auch so reißerisch, der 10x der Woche. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir diesen Chart angucke, mein Gott, wenn man mir das hinhalten würde, würde ich sagen, hör auf. Ja, wir kommen hier von 84, das sind wahrscheinlich Euro oder Dollar, die du da hast. Also wir haben ein Unternehmen, das ein Produkt in Finnland hat, was funktioniert, was in den Niederlanden ihren Hauptsitz hat und an der Nasdaq an der Börse ist.
Genau, und weiter ausbaut. Ne?
Also und Amerika, weiter ausbaut. Ich, also sie gehört, haben einen riesen, wo wollen die noch? Capex. Sie wollen jetzt trotzdem in die drei USA Stück, expandieren. Ne?
Drei
genau.
Zentren bauen.
Also, aber ich könnte mir vorstellen, ich habe die Hoffnung. Sagen wir es mal so.
Hoffnung ist immer ein guter Begleiter.
Ja, Hoffnung ist immer ein richtiger Grund. Und ich bin investiert, es ist nichts für unseren Fonds, es ist auch nichts für irgendein kleines Depot, es ist nichts, keine Anfängeraktie. Und ich traue mich auch hier nur über einen Sparplan rein. Und hoffe.
Wie lange lässt du den laufen? Wie lange möchtest du den laufen?
Ein Jahr.
Ein Jahr lang?
Ja. Und ich hoffe.
Volle Position?
Ja. Und ich hoffe eigentlich, Marcel, dass ich meine Zielposition schon viel schneller erreiche, dass ich in vielleicht 3 Wochen sage, boah, ein Glück, habe ich damals 50 Euro investiert und bin jetzt bei 5.000, dann wäre ich auch raus. Ja, also ja, ihr merkt selber, es ist hochspekulativ. Ja? Also beschäftigt euch selber damit. Ich wollte es aber hier nur mit aufgreifen, weil wir natürlich auch die Transparenz hier mitbringen wollen. Und es könnte natürlich passieren, dass jetzt bei den nächsten Monatsdepot-Rückblicken Nebius ganz vorne mit dabei ist.
Ich wünsche es dir. Würde gerne auf den Chart eingehen, lieber Philipp.
Bitte?
Und der ist, wie du schon sagst, naja, jetzt nicht einladend. Ne? Das muss man sagen. Klar, die Aktie ist gut gestartet, ist dann doch recht stark verfallen und jetzt aktuell in einer recht volatilen, ich sag mal, Bodenbildungsphase, wenn man davon schon sprechen möchte. Ne? Also Seitwärtsphase hat sich ausgebildet über die 2 gleiche Tiefs, was natürlich erstmal positiv ist, auf gleicher Ebene. Das ist zumindest schon mal wirklich eine Bodenausprägung. Hier ist ein gewisser Trend natürlich zu erfinden, der, ich sag mal, noch nicht die höheren Hochs erreicht hat, weshalb ich da ein bisschen, also charttechnisch natürlich skeptisch bin auf dem Niveau. Glaube, dass die Aktie auch zuletzt ganz gut abgebremst ist. Das sieht man hier an diesen Kerzen. Für alle, die auf YouTube zuschauen, für alle anderen sei gesagt, das ist eine Kerze, die kurzzeitig am Tag hochgelaufen ist und dann doch recht schnell wieder abverkauft wurde. Das ist eigentlich kein sehr bullisches Signal und eher ein Rücksetzungssignal. Also liegt natürlich auch an den Widerständen, die jetzt erreicht worden sind. Und deswegen bin ich hier erstmal kurzfristig sehr skeptisch, sehr langfristig betrachtet. Ich meine, das Wachstum ist da. Du weißt, eigentlich bin ich für Tech sehr zu begeistern. Bin aber hier super skeptisch und glaube, dass diese Aktie in diesem Jahr, am Ende des Jahres, tiefer stehen wird. Das ist meine Spekulation.
Ist ja deine Spekulation. Du setzt Woche gegen mich. Du shortest mich.
Ja, weil ich's.
Sag's doch einfach. Mein Short der Woche ist Philipp.
Nein. Ja. Du hast ja auch andere tolle Sachen gekauft. Ich glaube, Nebius würde ich jetzt nicht pleite machen und im Zweifel sogar reich und dann sitzt ihr nicht mehr mit mir, weil ich doof bin. Insofern.
Weil ich meinen eigenen Disclaimer nicht beachtet habe.
Genau, weil ich nicht selber gekauft habe. Naja, wie dem auch sei, es ist jetzt mal zu den Eckdaten, was mich ein bisschen skeptisch macht, ist natürlich die Größe. Ne? Die schiere Größe, es ist wirklich so ein kleines Unternehmen mit so wenig Umsätzen, dass der ein oder andere Rewe aktuell noch mehr Umsatz macht. Das muss man vielleicht mit immer beachten. Was mir gut gefällt, ich meine, klar, Yandex war ein großer Konzern in Russland, der da natürlich technologisch vorangehen wollte. Diese Wurzeln tun mir auch immer so ein Bauchweh noch, auch wenn da wahrscheinlich die Leute eher westlich geprägt sind. Aber
der Gründer
ist schwierig.
Ist Russe, der ist abgezischt, kritisiert auch ganz scharf, also er ist, wäre jetzt kein AfD-Wähler, kritisiert ganz scharf, was die Russen dort machen in der Ukraine. Also
hoffen wir, dass er lange lebt, ne?
Ja.
Das weiß man ja auch nie. Naja, wie dem auch sei, es ist dahingehend natürlich, ich sag mal, wirklich eine absolute Spekulation. Und das kann man natürlich auch machen und macht ja auch generell Sinn. Ich meine, wir haben ein relativ ähnliches Geschäftsmodell, und zwar CoreWeave. Die kamen ja erst vor kurzem an die Börse, wir haben darüber berichtet, die, ich sag mal, das ganze Thema schon etwas größer haben, weil sie schon ein bisschen länger dabei sind, zumindest in der Art und Weise, in der Umsetzung, und natürlich da schon mehr Rechenzentren haben. Auch da ist Nvidia investiert. Klar, Nvidia hat natürlich ein großes Interesse, dass viele Rechenzentren gebaut werden, und wenn das Nebius hier in Europa macht, dann ist das sicherlich auch für Nvidia gut. Ich spiele das Thema ja auch schon, weil ich bei Nvidia auch investiert bin. Insofern muss man sich das ja nicht doppelt in die Nesseln setzen. Und ich glaube, dass, ich hoffe, dass das Erfolg bringt. Und zu guter Letzt noch das Thema, ja, dass die Unternehmen in Europa da lieber auf die europäische Lösung, also dann nur dann, wenn sie wirklich einen Wettbewerbsvorteil haben und nicht nur diesen, weil ich glaube, als privates Unternehmen wirst du die beste Lösung versuchen zu bekommen, und wenn du Cloud, KI in einem Paket bekommst, dann wirst du nicht nur das KI-Rechen sind, sondern unbedingt ansteuern und da versuchen, ja, über Nebius zu laufen. Das wird sicherlich für die Behörden interessant sein, wenn die sagen, wir machen eine Cloud-KI, irgendwas, dann müssen die Daten in Europa und wie auch immer, dann ist das sicherlich ein Thema, was da auch nochmal
geht. Und weil in Europa von den Regierungen teilweise so Geld verschwendet wird, das deckt ja Mario Barth immer auf. Und dann wird er irgendwann aufdecken, wie viel Geld eigentlich bei Nebius reinfließt.
Ja, genau. Ja, das ist, genau, da haben wir eine ZDF-Doku. Eine sehr,
und dann wird mit einem der ersten Investoren der ersten Stunde gesprochen. Und dann siehst du mich in so einer weißen Wand
mit verpixelter
Stimme. Aber da ich so klein bin, dann werden die Leute mich
erkennen. Reicht ein kleiner Pixel.
Das ist er doch.
Das muss der Philipp sein.
Ein Pixel.
Habe ich damals was gehört, hier am 23. Mai 2025. Da haben die darüber gesprochen.
Machen wir weiter?
Machen wir. Und zwar
mit meinem Top der Woche und man darf das jetzt nicht falsch verstehen.
Man muss es auch richtig aussprechen.
Man muss es jetzt, man muss es jetzt so sehen, ich persönlich, wir sind ja für offene Märkte, für Wettbewerbe.
Ja.
Und ich bin nicht gegen Reisebüros. Ganz wichtig, ja, das ist jetzt mal mein Statement, bevor ich jetzt hier anfange. Weil mein Top der Woche ist nämlich, dass Carnival Cruise Line für uns Verbraucher kämpft. Und es gibt nämlich, was ich nicht wusste. Oder also ich wusste es, seit April letzten Jahres, Marcel.
Das ist schon ein Stück, ja.
Wusstest du, so muss ich anfangen.
Okay, fang mal so an.
Dass es eine Preisbindung für Pauschalreisen gibt.
Ja, ich habe davon mal was gehört, ja, ohne jetzt tief drin zu stecken. Ja.
Beispiel. Wir beide machen das MVI-Reisebüro auf. Dann dürften wir AIDA-Reisen zum Beispiel, also von Carnival, wenn wir mit denen einen Vertrag machen, Kreuzfahrten vertickern an unsere Kunden zum selben Preis, wie AIDA das macht. Und würden von der AIDA dann sozusagen auch noch eine Rückvergütung bekommen, weil wir ihnen ja den Kunden gebracht haben. Und AIDA hat jetzt die Zusammenarbeit mit dem Reisevermittler S-Markt aufgekündigt und sind in einem Rechtsstreit. Warum? Der Grund, weil das ist dieses Unternehmen hat Sparkassenkunden, die über ihre Kreditkarte AIDA-Kreuzfahrten buchen, eine Rückvergütung gewährt und somit gegen diese Bindung, dieses Preisbindungsgebot, was es bei uns nur in Deutschland wieder gibt,
natürlich,
verstoßen. Und jetzt sagt AIDA, hey, das geht ja nicht, oder Carnival, weil dann können wir ja auch selber die anbieten und können es natürlich günstiger, weil wir uns die Marge sparen für dieses Reisebüro. Und wenn diese Klage jetzt, wenn das rechtskräftig wird, auch dieses Urteil, das geht jetzt noch durch ein paar Instanzen durch, aber Carnival ist drauf und dran, dass sie sagen, wir fechten das durch, weil es zum Nachteil des Verbrauchers ist. Und da glaube ich schon, dass das stimmt. Ja? Und ich denke, wenn das durchgeht, ich gehe davon aus, dass das passieren wird, dann dürften wir heute hier den Anfang vom Ende der Reisebüros, der klassischen Reisebüros, den jetzt hier offiziell verkünden. Weil du keinen Mehrwert hast, wenn du mehr bezahlst bei einem Reisebüro, dass dir dann trotzdem nur die Reise dort sozusagen bucht, wo du es auch günstiger bekommst. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, du meinst, aber ich hätte ein paar Argumente, die dagegen sprechen.
Ich bin aber gleich auf deine gespannt. Und mein Shot der Woche ist deswegen ein langfristiger Short, ist die TUI. Obwohl die natürlich auch selber Pauschalreisen anbieten, aber ich glaube auch andere. Und deswegen ist mein Short der Woche die TUI. Und jetzt darfst du mir erklären, warum es sich lohnt, für dieses, dass wir sowas haben und warum wir überall dasselbe bezahlen.
Also TUI finde ich ja erstmal generell ist schon immer ein relativer Short gewesen für mich, einfach schon deswegen, weil sie eben mit wahnsinnig vielen Reisebüros, was nun mal tatsächlich kein wahnsinniger Wachstumsmarkt ist, generell ein Short, der sich einfach durchzieht bei dieser Verschuldung, die sie ohnehin haben. Insofern bin ich da sowieso skeptisch. Ich bin selber nicht im Reisebüros, ich glaube, meine erste Reise habe ich damals gebucht, aber ich glaube, sehr viele gehen natürlich nach wie vor hin, auch wenn die Preise dann vielleicht sogar höher oder was auch immer sein oder zum Ungunsten des Verbrauchers sein sollten. Wenn das ist ja teilweise jetzt schon immer auch, ich sag mal, man könnte auch online buchen, dann kommt man auch das jetzt selbst zusammenstellen, dann kommt man auch teilweise günstiger, aber hier geht's ja eher um die Serviceleistung des Zusammenstellens und nicht alles sind auf einer Kreuzfahrt und können auch, ich sag mal, da sich eher so diese, machen wir mal eine Woche hier, keine Ahnung, Athen, Geld spielt keine Rolex und dann geht's los. Ja, deswegen, das gibt's schon. Ich glaube, diese Nachfrage wird weiterhin bleiben. Nur ist das natürlich ein absteigender Ast, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt das wahnsinnige Zukunftsmodell ist, jetzt noch ein Reisebüro zu eröffnen. Ne? Aber ich glaube, wer das gut macht, hat natürlich eine lange Zeit, da auch Kunden zu binden. Aber ich glaube, ja, dass es natürlich generell weniger wird. Ne? Das ist ja ganz klar, da bin ich ja bei dir.
Aber wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, jetzt geht der Preisvergleich los, dann gehst du zu Reisebüro A, gehst dann zu B, C und D und wir Deutschen sind ja Schnäppchenjäger.
Ja, aber verstehe ich, wird auch einige treffen, werden auch einige machen, aber ich sag mal, wer einen guten Job macht als Berater, am Ende Reiseberater, was man ja am Ende ist, du machst das sympathisch, gibst dir Mühe, machst das mit dem Kunden und der hat ein gutes Gefühl dabei, da wird der buchen.
Ich frage mich ja immer, ob das so, es gibt ja böse Zungen, die sagen, dass so Nagelstudios und so genutzt werden zur Geldwäsche.
Nein.
Ich frage mich immer, was die Reisebüros am Leipziger Flughafen machen. Also ich bin da ungefähr zweimal die Woche.
Zugtickets.
Ich habe noch nie, also wirklich, ich sehe da nur vereinzelt Menschen. Ich frage mich, wie können die, also da überleben, kriegen die Geld vom Flughafen?
Ganz anders. Wir fragen unsere Community, vielleicht ist ja jemand, der sogar ein Reisebüro betreibt oder arbeitet. Vielleicht kann er uns mal aufklären. Wäre ja mal wirklich interessant, wie die ihre eigene Zukunft am Ende des Tages sehen.
Wir haben
ja
zu wenig. Eine Stunde.
Wir müssen jetzt mal Gas geben. Also deswegen gehe ich zu meinem Top der Woche. Und das ist Alphabet. Und das fand ich sehr witzig, weil in unserer Gruppe wirklich an dem gleichen Abend noch vor dem bekannt wurde, dass Alphabet jetzt selber nochmal so richtig offensiv loslegt. Die Frage war, naja, bei Alphabet zweifle ich ein bisschen. Es wird halt mehr und mehr ChatGPT genutzt als eben auch gegoogelt. Und ja, dieser Zufall war ganz witzig, weil am genau gleichen Abend dann einfach die Meldung reinkam, dass natürlich auf dieser... Also es gab eine Veranstaltung, die Google I.O. 2025 Veranstaltung in Kalifornien und da hat der CEO, der Herr Pichai, ein paar KI-Updates zum Thema Gemini, also sprich der künstliche Intelligenz von Google, preisgegeben, vorgestellt und dahingehend sollen wohl auch die gemessenen Metriken tatsächlich führend sein bei Gemini 2.5. Sehr spannend, sie haben schon jetzt 400 aktive Nutzer pro Monat. Und die Sorge, dass weniger gegoogelt wird und damit natürlich auch weniger Werbeeinnahmen eingenommen werden bei Alphabet, ist natürlich, ich sag mal jetzt schon relativ lange zu hören. Ne? Man hat da schon oft dieses Argument gehört. Deswegen bleibt das natürlich dann immer nochmal auch so ein Damoklesschwert, was darüber schwebt. Und warum glaube ich nicht daran, dass das Ende von Alphabet ist? Also nicht nur wegen diesen jetzt Vorstellungen der Neuigkeiten, dass jetzt zum Beispiel Gemini 2.5 auch, sobald du in der Google-Suche bist, hast du ja meistens schon oben, ich sag mal, die klassischen KI-Funktionen drin, ne? Da wird dir vorgestellt, ein paar Eckdaten dazu erzählt. Und ja, ChatGPT ist natürlich weiterhin in meinen Augen wirklich ein riesen Mehrwert, macht mir mega Spaß, aber Kleinigkeiten, sowas wie Öffnungszeiten vom Obi, das frage ich ja nicht ChatGPT, ne? Oder Öffnungszeiten vom Markt XY, Wetterdaten oder was auch immer, oder einfach Faktenwissen, wo ich sag so, wie hoch ist die Zahl XY für das und das? Ne? Das sind ja Sachen, die muss ich jetzt nicht unbedingt durch ChatGPT jagen, sondern das mache ich halt immer noch mit Google. Und selbst wenn ich jetzt mit Google eine komplexere Frage stelle, kommen ja trotzdem schon diese KI-Antworten. Und damit, glaube ich, ist diese ganz große Gefahr nicht gegeben. Und noch ein wichtiges Argument, was dazu führt, ist, wir beschäftigen uns ja, wir sind ja Zukunftsforscher, ja, Philipp, du und ich, auch wenn du es vielleicht noch nicht wusstest, und auch die Community, die sich mit der Börse beschäftigt, sind ja alles Menschen, die sich für die Zukunft, für die Technologien, Neuigkeiten interessieren und da, ich sag mal, auch natürlich auch aufs eigene Interesse des Renditeerzielens vorhaben, da bestimmte Sachen zu erkennen. Und das ist nachvollziehbar. Aber es gibt sehr viele Menschen, Philipp, die denen das völlig wurscht aus ist. Ne? Also die haben da überhaupt gar kein Interesse dran und die leben lieber im Hier und Jetzt und manche ja auch immer noch im Gestern.
Du, ich habe heute mit Kreide gemalt. Das wie in der Steinzeit. Ja. Also ich lebe im Vorvergessen.
Ja, in der Kreidezeit. Wir alten Historiker.
Siehst du?
Ja, sehr schön. Und Philipp, deswegen, es gibt so viele Menschen, die werden ChatGPT nicht kaufen und nutzen, einfach schon deswegen, weil es halt was kostet und der Mehrwert überhaupt nicht griffig ist für die Menschen. Und diese Menschen werden aber jetzt langsam an KI herangeführt und weißt du wie? Über Google. Weil sie eben plötzlich eingeben, so Mensch, wie wird denn das Wetter morgen? Und plötzlich sehen sie, dass die KI antwortet, dass es morgen so und so wird und hast du noch eine Frage dazu?
Aber das Wetter wird scheiße.
Genau, bleib drin. Sollte es drin bleiben. Es ist wirklich, es setzt dir einen Hut auf. Das sollte man nicht vergessen. Ich glaube, dass das unterschätzt wird und Alphabet ist eben auch nicht nur Werbeeinnahmen. Klar, ist ein großer Teil. Werbeeinnahmen wird es trotzdem bleiben, weil die Rankings darunter und vor allen Dingen auch die Verknüpfung zwischen den KI-Sachen und dem, was man vielleicht noch an Werbetreibenden weitergeben kann, ist, denke ich, noch unterschätzt. ich glaube, dass man auch mit Cloud, Waymo und YouTube natürlich noch andere Standbeine haben, die mehr als stabil und robust laufen.
Ich glaube auch hier, also man muss dazu sagen, ihr seht es, wir sind beide investiert, ja. Wir sagen beide buy and hold. Also wir glauben eh, dass dieses Unternehmen uns multimilliardenreich machen wird.
Mindestens.
Ja. Und Marcel, ein Punkt, den du hier nicht erwähnt hast, weil du den wahrscheinlich nicht kennen kannst, ist bei Alphabet, also wir sind ja mit unserer Firma, also nicht unserer Firma, sondern meinem Arbeitgeber, wir sind ja komplett zu Alphabet gegangen. Ja.
Google auch, Cloud, ne?
So, Google Cloud. Ich habe jetzt selbst meine beruflichen E-Mails, kriege ich jetzt über Gmail. Ja, also sieht aus wie Gmail und alles. Und da ist es so, Marcel, du sagst es selber gerade, da ist KI bei mir jetzt, ich kann dir das mal zeigen, bei meinen E-Mails jetzt rechts so richtig integriert. Und bei uns ist es so, auch beruflich jetzt mit eingestellt, dass die uns wie so eine kleine Art Assistenten mit dabei sind. Und ich glaube, der unfaire Wettbewerbsvorteil von Alphabet ist, sie haben die Kunden schon.
Genau.
Ja. Also sie, jetzt, ich glaube, wir sind uns einig, die Rechenleistung und alles, das wird immer besser, das wird immer fortschrittlicher. Und dann wird irgendwann die Customer Acquisition Costs, also es wird teurer, Leute, ChatGPT zu überzeugen, also OpenAI, ihre Database zu nutzen. Es wird, also dieses, wo gehe ich hin? Du musst, je einfacher es du deinem Kunden machst, desto besser ist es. Und da, glaube ich, hat Alphabet mit ihren Plattformen einen riesen Wettbewerbsvorteil, der irgendwie gar nicht gespielt wird an der Börse. Und ich kann persönlich sagen, ich lasse KI regelmäßig über meine E-Mails auch drüber scripten. Und ich denke mir manchmal, ach du Scheiße, wie geil sind denn diese E-Mails jetzt umformuliert?
Ja.
Ich sag mal so, der Weg zum CEO, er ist bestritten. Also es geht los. Ich schreibe wie ein Großer.
Ich schreibe wie ein ganz Großer.
Nee, wirklich. Also das ist so geil formuliert.
Und selbst auf Chinesisch kannst du.
Ja, ich könnte es nicht besser. Ja. Nein, also, es ist wirklich.
Also ich muss dir sagen, ich habe die Woche, das muss ich jetzt als Exkurs einbauen, auch wenn mir Zeit, die unter Druck stehen, aber ich habe die Woche eine Anfrage gemacht aufgrund, also ich wollte einfach mehr Geld von meinem Auftraggeber aufgrund bestimmter, ja, ich hatte alle gute Gründe gehabt und hatte halt eine E-Mail fertig, habe die kurz kopiert bei ChatGPT reingehauen und habe gesagt, Mensch, das, kannst du das doch ein bisschen freundlich oder findest du das freundlich genug, kann man das noch ein bisschen besser ausdrücken? Mein Ziel wäre es schon, den Auftraggeber zu behalten, aber trotzdem mehr Geld.
Und was kam raus?
Es war eine wunderbare E-Mail.
Und jetzt hast du keinen
Job mehr. Hat geklappt. Ich habe dieses Feedback natürlich auch an die KI weitergegeben, dass es funktioniert hat. Vielen Dank. Irre, weil das war wirklich on point, wirklich sehr geil formuliert. Und ich meine, aus Erfahrung heraus kann man, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man unsympathisch da losstümpert, sondern da hat man eigentlich schon einen Text geschrieben, der eigentlich gar nicht so, also wo man jetzt draufblicken würde und sagen, ja, das war jetzt, verstehe ich sachlich, ja, hätte vielleicht auch schon gereicht. Aber
und was ich auch glaube ist, es wird uns weiterbilden.
Ja,
weil ich werde jetzt in Zukunft diese schlauen Satzformulierungen
einfach
von,
in deinen Kopf
werde ich aufsaugen wie ein Schwamm.
Ich bin ja gespannt, ja, in den nächsten Folgen,
ja,
was und, du präsentierst.
Und ich glaube tatsächlich, dann irgendwann werde ich vielleicht auch sagen, ach, jetzt brauche ich es nicht immer.
Ja,
und
kann sein.
Ich glaube, man entwickelt sich weiter.
Ja, genau. Man muss ja die Technik einfach für sich nutzen. Ne?
Ja,
das ist halt wie immer. Und Philipp, lass noch kurz den Alphabet-Chart einteilen, weil du hast gesagt, das wird nicht gespielt. Und das ist tatsächlich so. Die Aktie ist in meinen Augen echt nicht nur günstig bewertet, sondern auch charttechnisch. Der Aufwärtstrend ist langfristig intakt. Zuletzt gab es ein bisschen, ich sag mal, ein Auf und Ab, ein W hat sich gebildet. Aber auch da sieht man wieder, dass die Unterstützung sich, ich sag mal, bestätigt hat. Jetzt ist der Weg schon wieder Richtung Allzeithoch aufgenommen. Das wird sicherlich immer wieder mal Rücksetzer geben, aber zumindest ist die Downside hier sehr begrenzt in meinen Augen, wenn es keine wahnsinnigen Hiobsbotschaften um die Ecken kommen. Und das ist doch sehr gut. Doppelter Boden jetzt nach diesem Rücksetzer und zeugt für eine, für eine Möglichkeit, hier doch recht günstig noch einzusteigen. Würde ich jetzt mal so vorwegnehmen.
Also ich sag mal so, liebe Leute, wir sehen uns bei $300. Na, wenn der Kurs da ist, dann remarkt Folge 289.
Damals.
Hätte ich mal auf Pat und Patterchen gehört.
Ich bin ja jetzt tierisch gespannt, was dein Flop der Woche ist.
Jetzt machen wir mal ein bisschen. Ziehen wir mal einen Finger. Wasserstoff ist mein Flop der Woche. Aber es ist einfach so, die Chinesen erobern den Markt für Wasserstoff und wir quatschen nur darüber. Ja, wir haben ThyssenKrupp, Nucera, die Abspaltung, wo alle gedacht haben, mein Gott, jetzt geht's los. Ist schon wieder nicht so. Und das Geschäft mit grünem Wasserstoff, es startet. Ja, also Marcel, es kommt und $10 Milliarden will alleine Saudi-Arabien in Projekte für grünen Wasserstoff investieren und sie haben eigentlich den Kuchen jetzt schon verteilt. leider nur ein paar kleine Aufträge nach Europa. Der Rest geht nämlich zum Großteil nach China. Weil da wird alles wieder tot subventioniert natürlich. Und es ist jetzt einfach so, die Chinesen können genau dasselbe. Also es scheint nicht so schwer zu sein, so einen Elektrolyseur zu bilden. Wahrscheinlich ist meine Aussprache schwieriger, als das Ding zu bauen. Und die Chinesen sind auch noch 15% günstiger.
Ja, das ist günstiger, ist wahrscheinlich
so. Und ja, ich spreche wie so ein Chinese.
Das ist einfach günstiger. Ich glaube, sie sind einfach günstiger. Was macht es halt immer sinnvoller, ne?
Und das ist einfach so der Punkt am Ende. Und die Chinesen, wenn man jetzt schon wieder mal guckt, wie es da so schon wieder so abgeht, also es ist so ein bisschen, auf der einen Seite habe ich wirklich Respekt und Bewunderung dafür, was die auch durchgedrückt bekommen, weil der Marktführer für Elektrolyseure ist LONGi. Und wir reden jetzt nicht hier von DeLonghi, von den Kaffeemaschinen, sondern von LONGi, ist ein chinesisches Unternehmen.
Okay.
Und sie sind der größte Marktführer dort auf der Welt und die Chinesen, die treiben ihre Klimaziele mit Blick auf grünen Wasserstoff voran. Und weltweit werden 250.000 Tonnen grüner Wasserstoff hergestellt und mehr als die Hälfte davon bereits in China. Und 600 Projekte sind geplant, 150 sind schon gebaut.
Es geht halt schnell, ne?
Und unser alter Wirtschaftsminister hat davon gesprochen, dass wir hier die Wasserstoffpipelines überall haben. Ich sehe noch keine. Und ich vermute, wir werden jetzt die nächsten Wochen und Monate, wenn wir wieder eine neue Sau durchs Börsendorf treiben.
Ja.
Ja, nicht, also.
Also alle.
Alle. Dann wird das Thema Wasserstoff irgendwann, das ploppt ja immer mal so ein bisschen hoch. Neil, Plug Power und wie sie alle heißen.
Ja.
Liebe Community. Bedenkt mein Flop. Wir werden nicht besser sein als die Chinesen. In dem Bereich.
Nicht günstiger.
Und
besser vielleicht schon.
Vielleicht auch besser, aber
nicht günstiger.
Das ist, glaube ich, so der große Punkt. Wenn ihr dann lesen werdet, das sind die Wasserstoffgewinner aus Europa, aus den USA. Ich sehe das so ein bisschen wie PV. Ja, so Photovoltaik, wir hatten auch vielleicht die Technologie, das Know-how. Aber jetzt kommen die Dinger halt aus Asien. Und passt da einfach auf.
Ja, genau. Also bevor man investiert, da nochmal ein zweites Mal draufblicken. Mehrfach musste man draufblicken diese Woche bei United Health. Hier habe ich spontan zum Flop der Woche gemacht, weil sie es ja nun charttechnisch, weiß Gott, sind. Ja, also dieser Abverkauf war einfach wirklich ziemlich extrem und selten, gerade für so einen eigentlichen Platzhirsch und eigentlich ja generell bekannt als solides Qualitätsunternehmen, was man im Depot ganz recht unbedenklich halten kann. Dem war nicht so, die Woche ging es dann doch rasant nach unten und ich glaube, da war jeder so ein bisschen überrascht, der sich mit diesem Unternehmen beschäftigt. Und da gab es natürlich zahlreiche negative Nachrichten, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte. Und klar, von Abrechnungsproblemen über Schmierzahlungen, alles nicht so schön, was man da so hört, aber es sind natürlich alles Gerüchte und da ist natürlich auch noch nichts bestätigt seitens, also weder von den Klagenden noch von den, also nicht gerichtlich Klagenden, sondern die es, veröffentlicht haben. Und auch das Unternehmen hat natürlich hier bisher nicht großartig was dazu gesagt oder nichts, was das bestätigen könnte, ist ja klar. Und ich finde, ein rationaler Blick sollte hier schon mitgebracht werden, denn am Ende, es geht um eine Krankenversicherung, um den größten US-Krankenversicherer der Welt. Nee, also doch eigentlich auch das sogar, aber in den USA natürlich der größte vor allen Dingen. Und es wird jetzt vielleicht auch ein paar Probleme geben jetzt mit der Trump-Regierung, die natürlich jetzt weniger Leute natürlich sich eine Krankenkasse auch leisten können oder dahingehend auch weniger Kunden da sein könnten. Aber dennoch, glaube ich, kommt man da nicht drum rum, dass man eine Krankenversicherung braucht, denn niemand will so eine Operation selbst bezahlen am Ende des Tages. Und daher dieser rationale Blick, vielleicht die Chance nutzen. Klar, es ist absolutes Unsicherheit, also es ist ein Fahrwasser, was recht stark auf und ab geht. Aber ich glaube, hier sieht man durchaus eher eine Chance als ein Risiko, wenn man da dran bleibt natürlich. Und Philipp, ganz kurz, bevor ich dich einlade, hier deine Entwicklungen dazu zu preiszugeben, kurz zum Chart. Und das ist fallendes Messer, hat man mal gesagt, ne? Das ist natürlich ein extremer Abverkauf auf die, ich sag mal, mittlerweile schon Corona-Niveaus. Und ich muss sagen, das Unternehmen steht deutlich besser da als damals. Und auch wenn die Gewinne jetzt mal ein bisschen runtergehen, aber es ist immer noch ein ordentlicher Gewinn. Und ich glaube, dass das hier sehr viel sehr übertrieben ist. Natürlich wird jede neue Hiobsbotschaft im negativen, aber auch im positivsten Sinne sicherlich Kursbewegungen anfachen. Charttechnisch wird es natürlich auch recht schnell mal zu Gegenbewegungen geben. Das haben wir auch dann gesehen jetzt zuletzt. Und deswegen, Volatilität wird wahrscheinlich bestehen bleiben. Es ist keine V-Erholung. Davon bin ich sehr stark überzeugt, weil natürlich auch das Thema jetzt noch eine Weile mitspringen wird. Unsicherheit mögen die Märkte nicht. Das sieht man eben hier wieder ganz deutlich. Daher aufpassen vor Investments, vor allem zu schnelle Erwartungen. Und trotzdem sehe ich diese Lücken, die sich gebildet haben durch diesen Abverkauf. Ich gehe davon aus, dass die gestärkt werden, wenn jetzt nichts dran ist. Wenn natürlich fundamental was dran ist an der Geschichte, kann es natürlich eine Weile dauern. Und Rechtsstreitigkeiten sind nichts von heute auf morgen.
Ich hatte hier vor kurzem auf unseren Plattformen auch verkündet, dass ich bei United Health eingestiegen bin. Und Marcel, ich muss es so sagen, wie es ist. Schauen wir uns die Veränderung im Depot an. Ich war drin, bin mit ungefähr 5% plus auch wieder raus. Und woran liegt's? Also ich sehe hier auch wie du eine Riesenchance. Aber ich bin überzeugt davon, man muss dieses Unternehmen jetzt eng verfolgen. Und da muss ich dir ehrlich sagen, bin ich im Moment nicht in der Lage dazu. Also ich gucke hier einmal im Monat einfach rein und will einfach die langweiligsten Unternehmen der Welt haben und ich will keinen Stress haben. Und ich bin eigentlich auch langfristig eingestiegen. Danach kam noch das mit den Schmiergeldzahlungen und das sind jetzt alles so Punkte. Nee.
Also man kann es stressfreier betreiben.
Ja, ich wünsche wirklich jedem, dass der jetzt hier einsteigt, dass der Kurs wieder die alten Höhen, dann habt ihr mehr als verdoppelt. Ich wünsche es jedem. Aber ich glaube, das kann eine Achterbahn werden bis dahin, dass sie da irgendwann mal wieder stehen.
Ja, die Abfahrt haben wir gesehen.
Ja, genau. bin ich auch felsenfest von überzeugt, aber nee. Nee,
ja. Nee, verstehe ich. Ist legitim, gerade auch, weil du ja immer auch betonst, dass du ja natürlich jetzt nicht jeden Tag damit drin bist und sagst, ich will das jetzt verfolgen. Das ist unterscheidet uns ja, weil ich ja doch jeden Tag reinschaue und für mich ist das natürlich ein Thema. Und ich war vorher investiert, weil ich überzeugt bin, natürlich sind das jetzt Sachen, wenn die sich bewahrheiten, muss man sicherlich nochmal überlegen, ob man das ein oder andere noch macht, ob man die Position auch reduziert, weil ich habe jetzt zweimal nachgekauft an zwei Stellen und bin, ich glaube jetzt aktuell, ich glaube 17-18% im Minus, war halt auch schon deutlich mehr, aber durch diesen Kauf im Tief hat sich das natürlich auch ein bisschen beruhigt. Ich sehe hier wirklich eher eine langfristige, sehr langfristige Chance und geht da gerne mit. Ich meine, die Bewertung, selbst mit dem Rückgang des Gewinns, ist ja immer noch, muss man ja sagen,
die lächerlich. Aktie wird gerade gehandelt wie das Geschäftsmodell ist am Ende.
Genau, also das ist de facto wird es nicht der Fall sein. Ja. Ne? Also selbst wenn sie dann große Strafzahlungen bekommen, am Ende wird es vielleicht ein Vergleich oder was auch immer passiert, wenn überhaupt was dran ist. Am Ende ist vielleicht gar nichts dran. Ne? Das wissen wir ja alles noch nicht. Insofern, großes Fragezeichen, aber das Risiko ist auch da.
Ich habe das Geld genommen und bei Ecolab investiert. Also für mich ist es so der funktionierende Wasserplay auf der Welt. Sie wachsen zweistellig bei den Gewinnen, einstellig beim Umsatz. Sie sind ein reifes, starkes Unternehmen. Sie wollen ihre Margen jetzt nochmal verbessern. Und dieses zweistellige EPS-Wachstum, langfristig glaube ich, hier habe ich hier einen schönen Compounder und noch ein sehr langweiliges Unternehmen. Ich verdiene jetzt mit Dreckgeld, nämlich Republic Services aus Amerika. Hier gibt es keine Zölle. Ja, weil man importiert hier keinen Müll, vielleicht doch, aber hier das ist einfach so der Punkt, ich glaube langfristig werde ich viel Spaß haben mit den beiden Aktien.
Ja, Dauerläufer, ne? Also zumindest Republic Services auf jeden Fall und kann ich nur beglückwünschen. Also ich bin bei United Health, habe ich schon gerade angesprochen, rein. Es gab noch ein paar mehr Veränderungen, aber ich will ja auch nicht alle droppen und auch nicht unnötig in die Länge ziehen.
Nächste Woche dann. Zum
Depot-Rückblick, genau. Ein Unternehmen will ich noch erwähnt haben, und zwar den Abverkauf von VSurf. Den ersten habe ich genutzt zum Einstieg. Danach ging es nochmal ein Stück weiter runter, aber ja, egal, ich habe nochmal nachgekauft. Und ich bin überzeugt, dass dieses Unternehmen weiterhin eine sehr schöne Wachstumsstory hat. Also VSurf kennt viele nicht, muss man sagen. Aber die Produkte hat trotzdem jeder irgendwie schon mal im Alltag vor sich gehabt. Das sind eben auch verschiedenste, immer wenn man mit Karte, ein Handy, was auch immer, zahlt. Diese Terminals sind sehr oft aus dem Hause VSurf oder von einer Tochterfirma von VSurf. Und da gibt es eben First Data zum Beispiel, die da mit dabei sind, aber auch Telecash und so weiter und so fort. Und eins, was jetzt auch häufiger zu sehen ist bei kleineren Shops, ist Clover. Und Clover, das ist so ein relativ großes Display, wenn man die PIN noch eingeben muss, recht großes Gerät, aber hat mehrere Funktionen, nicht nur das, sondern auch Arbeitszeiterfassung und so weiter und so fort. Also ein echter Mehrwert für kleinere Unternehmen, die jetzt nicht noch mehr Software kaufen möchten. Und Visurf ist da ja wirklich, ich sag mal, der absolute Platzhirsch, ne, aufgrund dieser Übernahmen, die sie getätigt haben. Sie wachsen weiterhin sehr gut und jetzt ist diese Aktie ein bisschen eingebrochen, weil der CFO davon spricht, dass das Clover-Volumenwachstum im zweiten Quartal etwas nachgelassen hat im Wachstum. Also nicht, sie wachsen immer noch, nur nicht so stark wie vorher. Und das war so ein bisschen, naja, das witzigerweise hat das Management das falsch eingeschätzt, das muss ich auch dazu sagen. Also die haben nicht gedacht, dass der Markt, die wussten auch nicht, dass der Markt so wahnsinnig hohe Gewichtung auf das Thema Clover liegt, weil sie eben aus ihrem Selbstverständnis herausgehen, naja, wir sind halt weltweit vertreten. Ich meine, jetzt hat man noch mehrere Länder noch geonboardet, wo man einfach weiter expandiert und hatten das gar nicht so sehr im Gefühl. Deswegen waren sie ein bisschen über die Reaktion überrascht. Ich glaube, die ist übertrieben. Der Rücksetzer ist natürlich auch aufgrund einer stark gelaufenen Aktie sicherlich auch ein bisschen schärfer ausgefallen als vielleicht notwendig. Insofern nutze ich die Chance und komme endlich an Bord.
Ich drücke dich die Däume. Ja. Und jetzt kommen wir endlich zu unserem Thema der Woche. Was hat sich bei den Profis getan?
Ich bin ja gespannt.
Wir starten mit Marcel Nelson Peltz mit seinem Triumph Fund. Und er hat eigentlich in seinem Depot, also es ist ein sehr fokussiertes Depot, 10 Positionen. Und es gibt eine wunderbare Seite, dataroma.com. Da kann man sich das alles nochmal anschauen. Also wir werden jetzt nicht die kompletten Depots uns nochmal angucken. Aber er hat reduziert Ferguson Enterprises bei 18% und Allstate mit 3,5% aufgestockt. Größte Position in seinem Depot ist die Janus Henderson Group. Die kenne ich persönlich überhaupt nicht, aber es ist eine Asset Management Group aus den United Kingdoms. Und sie scheinen also mehr so ein Vermögensverwalter zu sein. Und wer mehr Insights dazu haben möchte, kann sich die natürlich nochmal auch auf Seeking Alpha anschauen, was die denn so machen. Seine Top-Position mit 16% im Plus in seinem Depot ist GE Aerospace mit 16% und größter Verlust mit 21,6% ist Wendy's. Hm. Ja, die Burgerkette. Machen wir weiter mit Terry Smith. Finde ich immer sehr spannend, weil er ja auch einfach sagt, kauf wunderbare Unternehmen und mach gar nichts mehr. Ja. Und die größte Position im Moment in seinem Depot mit plus 62% ist Oddity Tech aus Israel, die über KI Schminke machen.
Naja, stimmt, das war.
Pflegeprodukte. Mhm. Und der größte Verlierer in seinem Depot ist mit minus 12% aktuell Church & Dwight. Und am allermeisten aufgestockt hat er dieses Mal um 1020%, also seine Position mehr als verzehnfacht, zu ITIS.
Oh, okay.
Und da frage ich mich, Marcel, haben wir hier vielleicht einen spannenden Einstieg, weil ich finde das Unternehmen ja auch immer spannend, aber er hat richtig zugekauft letztes Quartal.
Okay.
Also wir reden ja über Q1, jetzt müssen wir mal gucken, wie ist die Aktie von Januar bis März gelaufen?
Nicht so gut.
Vielleicht hat sich da deswegen gelohnt, da so einzusteigen.
Ja, weiß ich nicht. Also aktuell steht sie tiefer als im Durchschnitt des ersten Quartals, würde ich sagen. Also
er hat seinen Einstiegszeitpunkt, aber glaube ich, dann ganz gut gewählt, weil er ist nur minus 1,4%.
Ja, ich sage ja, ist etwa auf dem Durchschnitt, ne? Also vom.
Er hat eine neue Position aufgebaut, ein Unternehmen, das du heute in unserer WhatsApp-Gruppe auch erwähnt hast. Intuit.
Intuit, ja, super. Geile Zahlen auch, ne?
Hat er eingekauft zu, wo steht's hier? 613 Dollar.
Ja, dann hat er es absolut richtig gemacht, weil 613 Dollar sind innerhalb der Seitwärtsphase und jetzt ist die Seitwärtsphase ausgebrochen. Wirklich ein wunderbares Chartbild, wer sich mal anschaut, sieht Tasse mit Henkel ausgebrochen, jetzt bullisches Signal.
Und jetzt geht's los.
Jetzt könnte es eigentlich losgehen.
Also da hat er einiges Gute gemacht. Einstieg. Er hat Catalyst Pharmaceuticals neu aufgebaut und am meisten erhöht hat er auch noch mit 60% bei Texas Instruments.
Ui, okay.
Machen wir weiter mit Carl Icahn und 54% seines Portfolios ist seine eigene Kapitalgesellschaft, Carl Icahn Enterprises.
Klar.
Er hat Illumina um 450% aufgestockt.
Echt?
Ja.
Wow.
Sein Einstiegszeit ist 79 Dollar.
Geiler Preis.
Und aktuell sind wir bei 80 Dollar.
Hätte ich auch gern. 79 Durchschnittskurs.
Ach so, ja.
Hätte ich auch gern.
Dann JetBlue. Vielleicht wäre das auch nochmal was für dich, eine Fluggesellschaft.
Nein.
Und er hat Southwest Gas um 21% reduziert. Und am meisten im Plus in seinem Depot ist CVRN, nee, ist nicht CVRN, ist Dana. Dana Inc. mit 23%. Sagt mir persönlich gerade gar nichts.
Dana, wie
Dana, der Name. Wie Diana ohne I.
Ja, kenne ich auch nicht. Nie gesehen, nie gehört, kann man sich mal anschauen.
Machen aber wir weiter?
Ist vielleicht auch gar nicht notwendig, weil charte ich nicht.
Mit Daniel Lope von Third Point. Und die größte Position in seinem Depot ist PG&E, also Energieversorger, glaube ich, ist das. Und am meisten erhöht hat er 275% Apollo Global Management, Private Equity. Er ist am meisten im Plus 70%, krass, bei Hertz, dem Autovermieter.
Ja, da hat er richtig Druck gemacht, ne?
Ja, da ist er bei $2.26 eingestiegen. Und den größten Verlust ist mit 25% Aurora Innovations. Und er hat neu gekauft. Bist du bereit? Shark Ninja.
Oh, okay.
Pinterest. Richie Bros. AT&T. Talon. Dann Cassie General Store. Coaster. Nvidia. Ist er jetzt eingestiegen. Und ist schon 21% im Plus, seit er eingestiegen. Kenview hat er neu. Also vielleicht auch da die Cash-Maschine. Also, aber er ist auch sehr aktivistisch, ja. Das muss man ihm einfach. Also er hat 41 Positionen im Depot und das kann sich nächstes Quartal schon wieder ganz anders
aussehen. Komplett geändert haben, ja. Das ist sehr sprunghaft. Ne?
Dann haben wir Bill Gates. Bill Gates hat zwei Transaktionen gemacht. Er hat einmal gekauft Western Pharmaceutical Services und verkauft hat er um 12% reduziert seine Position Berkshire. Auch spannend. Vielleicht hat er mit Warren Buffett eine große Party geschmissen. Die größte Position in seinem Depot mit 33% im Plus sind deine Schuhe. On Holdings.
Ja, krass.
Und die schlechteste Position mit 13% im Minus ist Kraft Heinz.
Ja, verständlich.
Ja. Microsoft ist natürlich mit 25% seines Depots am größten und 3,16% sind Ecolab.
Tja, ja.
Machen wir weiter mit Michael Burry. Ja, der Mann, The Big Short. Und ich sage mal so, seine Activity, lieber Marcel, du wirst dich wundern, er hat nämlich verkauft alles.
Bis das wundert auf mich gar nicht.
Eine Position. Also er war ja so ein China-Bulle, ja. Alibaba, Baidu, JD.com, Pinduoduo, war alles drin. Und er hat nur eine Position gekauft, nämlich Estée Lauder.
Das ist mutig, ja. Also, entweder sitzt er jetzt auf viel Cash. Was
66 sehr viele Dollar machen. Hat er und hat dort 13,2 Milliarden Dollar investiert.
What?
Ja.
Boah.
Ah nee, 13,2 Millionen, Entschuldigung.
Oh, ist schon ein Unterschied.
Also er hat 13,2 Millionen.
Okay, na gut, das ist ja...
Er hat 200.000 Aktien.
Das ist ja überschaubar.
Mehr hat er nicht.
Okay.
Und Rest wahrscheinlich Cash. Aber gut, er kriegt ja jetzt 5%.
Ja, er ist sicherlich auch sehr, ich sag mal, schnell wieder drin, sobald es dreht. Richtig.
Dann haben wir Bill Ackman. Und hier ist natürlich auch schon wieder sehr spannend. Er hat Nike zu 100% verkauft, war gar nicht lange drin.
Nee, hat auch nicht wirklich was gebracht, glaube ich.
Und war eigentlich doch sehr, sehr überzeugt. Er hat dann noch verkauft Hilton, also die Hotelkette, hat er 44% reduziert. Er hat seine Position in Alphabet um 16% reduziert. Chipotle um 12%, also Chipotle Mexican Grill und Canadian Pacific 0,52%. 18% seines Portfolios ist sein neu gekauftes Unternehmen. Uber.
Oh, okay.
18% finde ich sehr viel.
Ist schon.
Ist die größte Position in seinem Depot.
Gut im Plus jetzt.
Er ist eingestiegen bei $72.
Ja.
Jetzt sind wir bei 87. Er hat Brookfield nochmal um 17% aufgestockt. Und Hertz auch nochmal. Also, und Hertz ist ja schon fast 100% im Plus.
Oh, okay.
Aber er ist ja schon sehr fokussiert, ja. Also die Top 5 Positionen haben einmal Uber mit 18,5% Depot, Brookfield mit 18%, Restaurant Brands, Burger King 12,8%, Howard Hodges 11% und Chipotle mit 9%. Und krass, Ja, also Nike hätte ich gedacht eher, weil er doch in seinem letzten auch wie stark die Nike-Brand ist, und verarscht hat er uns. Das war nämlich noch dieses Jahr und da hat er die schon gar nicht mehr im Depot gehabt.
Nämlich.
Und musste dann aber erzählen, dass er noch Nike hat.
Und da will er sich Profi schimpfen.
Ja, wirklich. Sauerei. Also, Frechheit.
Raus.
Frechheit. Mr. Warren Buffett hat einiges getan. Er hat, und dann sind wir auch schon durch, die New Holdings zu 100% verkauft. Die Citigroup zu 100% verkauft. T-Mobile US um 10% reduziert. Bank of America reduziert. Er hat Heiko um 10% erhöht. Domino's Pizza um 10% erhöht. Er hat Oxy um 0,29% erhöht. Constellation Brands um 113% und Pool Corporation auch nochmal um 144% erhöht. Und das finde ich dann natürlich auch schon wieder super spannend, weil er ist ja jetzt keiner, der so
Pools kauft.
So rumeiert, ja. Und er mit seiner Domino's Pizza Position finde ich, ich weiß nicht, was er damit möchte.
Rabatt?
Rabatte. Platinum Garde. Genau. So, Marcel, das war's. Was hat dich am meisten überrascht? Hast du was?
Boah, ja, Illumina tatsächlich. Das ist da jemand, tatsächlich so wie ich auch dran glaubt, dass die Aktie sich wieder erholen wird.
Nee, jetzt seid ihr zwei Bühlchen.
Ja, vielleicht können wir mal zusammen hier Party machen, wenn es hochgeht. Das ist meine bei weitem größte Investition seitens des Einstiegskurses. Ja, wow. Definitiv. Mit großem Abstand. Also, dementsprechend natürlich auch das Minus. Aber haben noch Investmentideen, würde ich sagen. Die können wir auch schnell hinterherwerfen.
Republic Services.
Und bei mir ist es Entegris, ein eigentlicher Dauerläufer, der auf einem schön spannenden Niveau ist. Geschäftsmodell, bitte gleich mal reinschauen. Könnte interessant sein.
Watchlist Update, also heute geschafft. Harz, Blackstone, Alphabet ist eh schon dabei. Und V-Surf heißen sie?
V-Surf, glaube ich, V-Surf. Ja.
Und bei unserer Watchlist allgemein, Link dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Die Top 10 ist eigentlich für jeden was dabei. Es scheint so, dass Konsumgüterhersteller gerade ein bisschen interessant werden. Procter & Gamble, Church & Dwight sind am 52-Wochen-Tief.
Okay, naja, kann sein.
Beta der Woche, Arthur J. Gallagher führt immer noch an, Walter Kluwers, es hat sich eigentlich nichts geändert.
Nichts geändert. Ist wie vor zwei Wochen, weil stabile Aktien sind eben morgen immer noch stabil.
Jetzt würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Na, dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwann einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.